Blue Moon.
Was? 85, ne? Chaos Radio 85.
Eine annähernd disziplinierte Mannschaft.
Ja, außer die Mikrofondisziplin. Die leidet noch ein bisschen. Hol dir das Mikro doch mal ein bisschen näher ran, Andy.
Ja, ist ja schon gut.
Ne, zieh mal dran.
Aber komm, wir müssen uns doch teilen hier.
Ah, das ist das Knie. Das ist nicht
gut. Das ist Hörerteile haben wir in allen unseren technischen Arbeiten.
Ja, das ist doch mal richtig.
Besser, so.
Richtig
nah ran.
Wie
nah ran?
So, ja, nah. Ja, so ein bisschen so eine Handbreit.
Hand,
ich habe gesagt, eine Handbreit.
Nase.
Genau. Hundnase.
Ja, Hand so oder Hand so?
schönen guten Abend, hier ist das Chaos Radio Nummer 85. Worüber reden wir heute? Andy?
Oh Mann,
also wir haben zwei Themen. Zum einen wollen wir heute gerne über Anonymizer reden und Anonymizer im Web, wofür wir die brauchen, was die tun und was man damit so anfangen kann.
Diese Stimme gehörte übrigens Frank. Ich stelle uns kurz mal vor. Also im Studio sind wir zu fünft. Fefe, Frank, Andy und Hannes. Und die Knöpfe, das bin ich. Die Knöpfe drückend, Holger Klein.
Der Knöpfchendrücker.
Wir haben extra viele Stimmen mitgebracht, um euch maßlos zu verwirren.
Genau.
Und ist das nicht eigentlich echt peinlich, dass in der CCC-Sendung die Technik von einem Fritz-Mitarbeiter gemacht wird? Eigentlich sollten wir da mal drüber nachdenken, oder?
Naja, komm, dafür haben wir noch
einen weiteren... Ja, ihr könnt gerne, komm rum, Fefe.
Dafür,
komm,
groß mal, komm. Fefe, dafür zahlen wir noch Rundfunkgebühren.
Ach ja, richtig.
Genau.
Rundfunkgebühren zahlt ihr dafür, dass ihr überhaupt hier hinkommen dürft, Bürchen.
Das tut doch nicht so, als würdest du Rundfunkgebühren zahlen.
Also, du zahlst keine Rundfunkgebühren?
Wir reden jedenfalls... Ich zahle
Rundfunkgebühren. Der zweite Teil der Sendung...
Worum ging es im ersten Teil nochmal?
Der erste Teil der
Anonymizer.
Sendung geht um Anonymizer. Das heißt darum... Wie man im Web seine Spuren, also welche Informationen man im Web sich anguckt, so ein bisschen anonymisieren kann, um das anderen nicht allzu einfach zu machen.
Dass andere Leute wissen, was man sich anguckt im Web zum Beispiel.
Ja. Der zweite Teil der Sendung geht um alternative Informationsquellen im Netz. Das heißt, wir versuchen ein bisschen zu beleuchten, was gibt es so an Informationsquellen, Informationsmöglichkeiten, die halt außerhalb der Mainstream-Medien liegen. Wie wir den Sprung von dem einen Teil der Sendung zum anderen Teil der Sendung hinbekommen, da lasst euch dann überraschen.
Ja, das machen wir ganz einfach dadurch, dass wir klar machen, wozu man überhaupt Anonymizer braucht.
Andy.
Och man, nenn mich nicht Andy.
Wenn du, wenn du das Mikrofon richtig anholst, dann nenn ich dich Andreas.
Maus,
wenn du
diese...
Ja, mach doch, ist eine Strippe dran.
Solange du nicht mit dem Automatenkaffee wirfst, ist das alles noch.
Das ist
Tee. Das noch nicht unter die Genfer Konvention.
Das ist Tee. Wenn ihr mehr wissen wollt, worüber wir reden, wir versuchen das jetzt während der Musik herauszufinden. Und ihr könnt ja auf chaosradio.ccc.de gehen.
Ach ja, da stand aber eben nichts von der Sendung.
Ja,
eben.
Ja, das ist Absicht. Ja. Das ist heute Absicht, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja. Heute ist nämlich ein Tag der Proteste gegen E-Patente und dazu gibt es einen Link eben auf der Homepage, die wir heute deswegen umgelenkt haben, wie übrigens auch viele andere wichtige Softwareproduzenten, freie Softwareleute.
Und überhaupt.
Das umgelenkt haben.
Genau, also da ist eine kleine Zwischenpage, wo dann draufsteht, diese Seite ist gesperrt wegen Softwarepatentprotest und da ist dann auch ein Link drauf, um auf die alte Homepage zu kommen, also der Inhalt ist jetzt nicht weg.
Ach so,
ja? Ich dachte, das Internet sondern da steht kaputt. Halt nur, ja genau, das Internet ist schon kaputt, aber nicht deswegen.
Und die Musik kommt übrigens von Sven Dose.
Chaos Radio 85 im Studio Fefe, Frank, Andy, der nicht so genannt werden will. Und Hannes. Hannes kommt von der Uni Regensburg. Hannes ist sogar Professor an der Uni Regensburg und der ist der Initiator des JAP. Das bedeutet so viel wie?
Java Anon Proxy.
Genau, also ein Gerät, grob gesagt, mit dem ihr verschleiern könnt, was ihr im Netz gemacht habt, aber dazu später nicht. Fefe wollte...
Na, wollten im weitesten Wortsinne.
Fefe wurde also freiwillig auserkoren zu wollen.
Genau. Und zwar soll ich über das Camp was erzählen.
Ich soll?
Genau. Also das Camp war ganz toll und nein. Also das Camp war diesmal einen Tag länger als...
Olga, jetzt bitte die CD mit den Jubelpersern.
Oh, warte mal.
Den Applaus, genau. Jetzt hier so das...
Ja! Warte mal gerade.
Also das Camp war diesmal einen Tag länger, aber hat halt niemand die Hitze vorhergesagt, deswegen war das auch nötig.
Hier, Applaus fürs Camp.
Ein bisschen spärlich. Also,
Entschuldigung. Ich muss ja auch sagen.
Hast du nicht noch irgendwas ein bisschen Ekstatischeres?
Ja, Sekunde. So, warte mal hier. Also, wie war das Camp, Fefe?
Großartig.
Ja! Reicht?
Ja, reicht.
Okay. Applaus aus, bitte.
Ungefähr so. Angemessen.
Genau. Ja, also das Camp war ganz wunderbar und das war irgendwie großartig, genau. Also wer es noch nicht erlebt hat, das kann man in Worten im Grunde kaum wiedergeben, deswegen kommt unbedingt beim nächsten Camp. Und also es gab da unter anderem ein großes Hackcenter, wo diesmal wegen der Hitze nicht so viel passiert ist wie in den Jahren vorher. Aber es gab dann doch sehr viele interessante Vorträge, was ihr auf unserer Webseite noch sehen könnt, das Inhaltsverzeichnis. Und es gibt im Web einige Fotogalerien von Leuten mit ihren Digitalkameras, die sind auch von unserer Webseite verlinkt. Kann man sich ein paar Impressionen abholen, gab eine coole Lightshow abends. Gab, wie viel waren es insgesamt? 1800 Leute waren da, glaube ich, mit ihren...
War das viel? Also habt ihr mit mehr gerechnet?
Wir haben mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt.
Naja, also mehr wäre schon besser gewesen.
Der mehr kalkuliert, aber mit weniger gerechnet.
Irgendwie sowas.
Naja, verstehe.
Herr Vorsitzender. Ja, also ich empfehle jedem auf unserer Webseite mal die Fotogalerien durchzuklicken. Es gibt auch ein paar, Berichte. Ja, es gibt auch ein paar Berichte von Hackern, die zum Camp gekommen sind und da sozusagen Log geführt haben. Gibt es auch im Web, könnt ihr auch mal Google fragen. Ich glaube, wir haben auch welche verlinkt. Und in der nächsten Datenschleuder wird dem natürlich gewürdigt
gebührend
werden.
Genau, gebührend gewürdigt werden. Wird ja. Dem gebührend gewürdigt werden.
Und gut. Für den Vorträgen gibt es natürlich viele Dokumentationen auch online. Also diejenigen, die das Ganze verpasst haben, können sich sogar die Streams runterziehen. Deswegen springt unser ISP gerade ein bisschen im Dreieck, aber er hat es überlebt. Und...
Na, der echte Ansprung kommt ja jetzt. Also so ab jetzt.
So.
Na, weil wir gerade gesagt haben, dass es Streams
gibt. Ach so.
Weiß ja bisher keiner. Genau.
tell you that there is a message.
Das ist Chaos Radio 85, nachdem wir also jetzt das Chaos Communication Camp, Dankeschön, gebührend gefeiert haben, kommen wir zum Thema.
Ja, wie schon erwähnt, wollen wir uns heute so ein bisschen über Anonymizer unterhalten. Wir haben den Hannes zu Gast, der, ich weiß nicht, bist du Projektleiter bei JAP oder was ist da deine Funktion?
Ja, es gibt zwei Projektleiter in dem Projekt. Es gibt einen technischen Projektleiter, das bin ich. Und dann haben wir noch eine juristische Projektleiterin, die selbst allerdings Technikerin ist, aber die macht sozusagen die Betreuung der Begleitforschung im Projekt.
Und warum habt ihr dieses JAP-Projekt angefangen, sehr, sehr akademisch, sehr wissenschaftlich aufgehängt?
Fangen wir vielleicht mal damit an, den Leuten, die es nicht kennen, zu erklären, was es macht.
Ja, es ist eine Software, die sich jeder kostenlos runterladen kann im Internet. Ich sag gleich mal als erstes die Adresse, vielleicht für die, die es dann interessiert, wiederhole ich die dann später nochmal. Also www.anon, wie Anonymität, -online.de. Also was macht die Software? Es ist eine Software, mit der man anonym durchs Netz surfen kann. Das bedeutet, dass wenn ich als normaler Benutzer mit dieser Software ins Netz gehe, dass niemand feststellen kann, welche IP-Adresse ich gerade habe. Ich habe zwar eine, die gibt mir der Internet Service Provider, und normalerweise würde ich bei jeder Anfrage, die ich ins Netz stelle, genau diese IP-Adresse mitteilen, sodass also alle Server, die ich kontaktiere, genau mitbekommen, welche IP-Adresse da zugreift. Nun kennt der eigene Internet Service Provider natürlich die Adresse und möglicherweise ist die Adresse auch verkettbar zu mir als Person. Wenn diese Verkettbarkeit vorhanden ist, dann weiß man automatisch, wofür sich jemand interessiert. Mhm. Und wir haben uns nun gedacht, weil eben diese Verkettbarkeit gefährlich ist im Internet, man muss dagegen was tun und haben eine Software entwickelt, mit der man genau diese Verbindung zwischen Name oder eben Identität einer Person und IP-Adresse verbergen kann.
Sprich, ich surfe ohne JAP zu www.fritz.de, dann kann der Webmaster von Fritz sich angucken, wer da gekommen ist. Surfe ich mit JAP dahin, was sieht er dann?
Also dann sieht er die Adresse, die unser Dienst hat. Das heißt, der Webmaster kann dann erkennen, dass ein Anonymisierer den Kontakt hergestellt hat. Mehr ist nicht mehr erkennbar. Und der Clou der Software ist im Gegensatz zu anderen Lösungen, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen, dass auch wir als Betreiber nicht mehr in der Lage sind, zurückzuverfolgen, wer hat was gemacht.
Und das soll ich dir jetzt glauben?
Das war der Stand der Dinge bis vor wenigen Wochen, kann man sagen. Und dann kam sozusagen die große Sache, die eben heute auch Gegenstand ist, über die wir reden wollen.
Ja, genau. Also so ein Anonymizer hat natürlich viele Feinde, kann man ja schon so sagen. Nämlich alle Leute, die sagen, also naja, wer hat denn schon was zu verbergen? Und eigentlich muss doch irgendwie man nachvollziehen können, wer da was im Internet tut. Was sagt ihr denn solchen Leuten, die sagen, naja, also sowas wird doch eh nur von Kriminellen benutzt, die irgendwelche illegalen Machenschaften verbergen wollen?
Also zunächst mal spricht die Realität eine andere Sprache. Wir haben natürlich sehr genau, als wir angefangen haben, drüber nachgedacht, wer könnte so einen Dienst nutzen und haben zunächst mal einfach nur den Dienst angeboten. Wir haben die Software entwickelt, haben den Dienst angeboten und haben dann einfach mal geguckt, was passiert. Und es ist überraschenderweise relativ wenig passiert. Die Prophezeiungen waren, Anonymisierer werden nur für kriminelle Zwecke und Ähnliches verwendet. Aber das hat sich so überhaupt nicht bestätigt. Es ist so, dass wir heute über diesen Dienst etwa 3 Terabyte an Daten transferieren. Das ist also eine Menge.
Täglich?
Im Monat.
Im Monat.
Ja, und diese 3 Terabyte, wenn man die jetzt mal hochrechnet auf die gesamte Zeit und dann auch die Anordnungen, die wir bekommen haben auf Herausgabe von Daten, die wir sowieso nicht speichern, dann waren das vergleichsweise wenig. Also wir haben etwa inzwischen 30 Anfragen bekommen, die wir alle abschlägig beantworten mussten. Das funktioniert typischerweise so. Die IP-Adresse, die unser Dienst hat nach außen, die ist ja nun bekannt. Mhm. Die wird dann mitgelockt, wenn jemand zum Beispiel einen Kreditkartenbetrug begeht. Und dann bekommen wir eine Anordnung, also eigentlich eine Anfrage, ob wir die IP-Adresse, die dem Urheber des Requests gehört, nicht herausgeben könnten. Nun sind wir ja ein Anonymisierer und haben die Daten nicht.
Ihr habt die tatsächlich nicht?
Wir haben die tatsächlich nicht. Das heißt, wir können jede Anfrage von Strafverfolgungsbehörden nur abschlägig beantworten. Und die Struktur des Dienstes ist auch so, dass man eigentlich solche Daten noch nicht mal leicht erheben kann. Also wir haben ihn extra so gebaut, dass eben nicht im großen Stil überwacht werden kann.
Mhm. Was war jetzt sozusagen der Unterschied in der Anfrage, die euch jetzt in den letzten Wochen in die Presse gebracht hat?
Der Unterschied war, dass wir bisher immer nur Anfragen bekamen, die die Vergangenheit betrafen. Da waren dann solche kuriosen Dinge dabei, wie Verdacht auf Abruf illegaler Inhalte mit Gefahr im Verzug und die Sache lag 3 Monate zurück. Was? Um jetzt einfach mal einen extremen Fall zu nehmen.
Gefahr im Verzug vor 3 Monaten, ja?
Ja,
ja. Ja, das war natürlich ein extremer Fall. Der normale Fall ist, dass der Verdacht auf eine Straftat oder irgendeine andere kriminelle Handlung wenige Wochen oder auch nur Tage zurückliegt.
Wurde denn da jeweils spezifiziert, um was für illegale Aktivitäten es sich handelt? Weil es geht hier ja immerhin nur um den Abruf von Webseiten.
Also typischerweise steht dann in solchen Auskunftsersuchen auch drin, was der Verdacht der Straftat ist. Also zum Beispiel Kreditkartenbetrug oder Computersabotage oder so. Zum Beispiel wird unser Dienst auch gern oder wurde gern benutzt, um zum Beispiel diesen Internet Information Server anzugreifen. Man schickt einfach dem eine URL und dann stürzt er halt ab oder macht irgendwas. Also solche Anfragen macht, was er nicht machen soll, ne? Also solche Sachen kamen in der Vergangenheit und der Unterschied war jetzt nun folgender. Wir hatten von einem Mitarbeiter des Bundeskriminalamts einen Anruf und der fragte, was kann man tun, damit wir auch zukünftige Verbindungen überwachen können. Und dann haben wir mit dem darüber gesprochen, was theoretisch möglich ist. Die Dinge sind auch im Internet veröffentlicht und in allen Wissen...
Entschuldigung, was ist denn theoretisch möglich? Ich meine, das Ding ist doch dazu da, nicht überwacht werden zu können.
Ja, ja, klar. Aber so eine Technik hat natürlich auch ihre Grenzen. Es gibt in der Praxis keine perfekte Sicherheit oder, wie man so sagt, hundertprozentige Sicherheit. Es wird also immer irgendeine kleine Lücke bleiben, mit der man doch noch angreifen könnte oder eben in dem Fall überwachen könnte. Mhm. Man könnte zum Beispiel die verwendete Kryptografie, also die Verschlüsselungsverfahren, einfach knacken. Das ist meistens sehr, sehr aufwendig und in der Praxis überhaupt nicht tauglich. Man könnte aber auch zum Beispiel im System bestehende Schwächen, die man nicht wegkriegt durch einfach besseres Nachdenken oder so, ausnutzen. Und genau das war das, was wir auch hier vorgeschlagen hatten. Man muss sich Folgendes vorstellen. Anonymisierer funktionieren nach dem Prinzip, viele Leute benutzen die Software, dann werden viele Anfragen von vielen Benutzern über diese Software geschickt und hinten kommen dann die ganzen Antworten raus und man kann nicht mehr zuordnen, welche eingehende zu welcher ausgehenden Anfrage gehört. Es ist also wie ein großer Topf, in den einfach alle Anfragen reingeworfen werden, dann wird kräftig durchgerührt, die Anfragen werden da noch verschlüsselt, beziehungsweise in dem Fall entschlüsselt und deshalb kann man auch nicht rauskriegen, die vorher ein bestimmtes Aussehen, also ein bestimmtes Bitmuster hatte, entspricht genau einer Nachricht, die hinterher dann eben ein anderes Bitmuster hat. Diese Verkettung geht also einfach verloren. So, soweit die Theorie. Und wenn ich jetzt als Angriff, also zum Überwachen, einfach versuche, alle bis auf eine einzige Anfrage, die ich eben überwachen möchte, zu blockieren, sodass eben nur noch eine einzige Anfrage anonymisiert wird, dann ist nicht mehr viel anonym. Mhm. Das ist ja gerade so, wie wenn ich als einzelne Person in ein Kaufhaus reingehe, dann ist klar, dass die Person auch irgendwann mal wieder rausgegangen sein muss aus dem Kaufhaus, wenn in der Zwischenzeit keine weiteren reingekommen sind. Und nach dem Prinzip kann man eine De-Anonymisierung machen. Soweit die Theorie.
Nun und die Praxis, die machen wir nach den Nachrichten, die kommen nämlich in 3 Minuten, würde ich vorschlagen. Eine Frage noch für Leute wie mich. Der Jap ist der ist Klickibunti, oder? Den kann ich auch bedienen.
Also wir haben ihn extra so gemacht, dass ihn jeder bedienen kann. Ich hoffe, dass er wirklich Klickibunti ist, aber das können ja vielleicht die ganzen späteren Anrufer sagen, ob er wirklich so toll ist.
Ja, das müssen sie sich runterladen. Sag nochmal die Adresse.
Also www.anon-online.de. We'll be right back.
Wenn Fritz in Pankow, dann 102,6. Fritz Info.
Irgendwie.
Machst du jetzt das Wetter? Was
kannst du mich hören? Hm. Also ich kann mich nämlich nicht hören. Darum
das
war ich jetzt gerade.
Wir alle können dich hören.
Entschuldigung, mein Kopfhörer ist gerade einfach mal ausgefallen. Das tut mir sehr leid.
Ist das Kabel runtergefallen?
Oder? Nein, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe auf einmal gar nichts mehr gehört.
Man hört dich.
So, 22.30 Uhr, hier ist es Fritz-Info. In der Nacht, da gehen die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad zurück. Morgen wenig Wetteränderung. Es ist heiter bis wolkig, aber überwiegend trocken bei den Höchstwerten um 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Karkow.
Guten Abend. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Chefarzt wegen des Verdachts der Körperverletzung in mindestens 30 Fällen, das berichtet der Tagesspiegel. Der Berliner Arzt soll regelmäßig zu spät im Operationssaal erschienen sein, dadurch soll er die Narkose der Patienten unnötig verlängert haben, heißt es. Die Bundeswehr soll ihren Afghanistan-Einsatz über Kabul hinaus ausdehnen. Mehr als 250 Soldaten sollen noch in diesem Jahr zusätzlich in die nordafghanische Stadt Kunduz verlegt werden. Das hat das Sicherheitskabinett in Berlin beschlossen. Voraussetzung ist allerdings, dass die UNO die Erweiterung des Mandats billigt. Auf die Berliner Humboldt-Universität gibt es einen Ansturm von Studienanwärtern. Mehr als 4 Bewerber kommen auf einen Studienplatz, sagte ein HU-Sprecher. Rund 25.300 Interessenten haben sich für das erste Fachsemester beworben. Zum Sport. Im Nachholspiel der ersten Fußball-Bundesliga trennten sich Hannover 96 und Hansa Rostock 3:3 unentschieden. In der Champions League-Qualifikation zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge stand es nach der regulären Spielzeit 2:1. Momentan läuft in diesem Spiel die Verlängerung. Eine Verkehrsmeldung von der A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt. Zwischen Briesen und Müllrose gab es einen Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Bitte Vorsicht.
Fritz präsentiert Summer Spirit. The Brandenburg All-Stars and Guests. Mit mehr als 70 angesagten Club-DJs und Live-Acts in 5 Flugzeughangars. Summer Spirit. The Brandenburg All-Stars and Guests. Am Samstag ab 22 Uhr auf dem ehemaligen Militärflughafen Niedergörsdorf bei Jüterbog. Und im Radio. Fritz!
Fritz, das Chaos Radio Nummer 85 im Studio Fefe, Frank, Andi, Hannes von der Uni Regensburg und an den Knöpfen sitzt Holger Klein.
Ja, wir hatten ja vor den Nachrichten kurz darüber geredet, was so ein Anonymizer eigentlich tut. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie das eigentlich technisch funktioniert, weil mit einem so einem Suppentopf irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hinreichend anonym bekommt.
Also der Suppentopf, der Mix heißt, alleine würde nicht reichen, man braucht mehrere davon und diese mehreren, die müssen auch noch von unterschiedlichen Betreibern betrieben werden. Ich versuch's mal mit zweien zu erklären. Angenommen, man hat zwei solche Suppentöpfe, die Mixe heißen. Der erste Suppentopf weiß, von wem die Anfrage kommt. Und er weiß, dass die Anfrage zu dem nächsten Suppentopf geht. Der zweite Suppentopf und letzte Suppentopf weiß, wohin die Anfrage geht, aber weiß nur, dass sie von dem ersten kommt. Folglich weiß niemand mehr die gesamte Verbindung. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass erster und letzter nicht zusammenarbeiten, bei genau zweien. Und bei mehreren kann man sagen, es muss wenigstens einer in dieser Kette dieser Suppentöpfe sein. Suppentöpfe. Wie
ja,
kann man das nur Suppentöpfe nennen?
Nee, aber es funktioniert.
Ja, also, okay, schön, also ein schönes kannst Bild. Du mal versuchen mit Suppentöpfen.
Ich habe Hunger. Natürlich.
Also Also in der Kette dieser Mixe muss wenigstens einer sein, der nicht als Angreifer arbeitet. Das heißt, der tatsächlich anonymisiert und nicht seine Daten an die anderen weitergibt, damit eben enttarnt werden kann.
Und wie viel solcher Mix-Server betreibt ihr denn momentan im Rahmen von JAP?
Also das kann jeder selbst überprüfen, indem er auf die bereits genannte Adresse, ich wiederhole sie nochmal, www.anon-online.de geht und da gibt es dann rechts unten so ein Statusfenster und momentan sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mixe, allerdings nicht alle von uns betrieben, sondern gemeinsam mit Partnern. Wir haben zum Beispiel einen Partner auch hier in Berlin, an der Freien Uni Berlin. Es gibt einen solchen Mix, der in New York steht. Und unsere Projektpartner aus Kiel betreiben ebenfalls noch einen dieser Mixe.
Das heißt, man kann ja sagen, je mehr Mixer da mitmachen, desto anonymer wird es sozusagen?
Genau, das ist auch die Idee dabei. Und je mehr es eben sind, umso unwahrscheinlicher ist, dass die alle zusammenarbeiten. Ich muss es noch etwas einschränken. Es kommt immer darauf an, dass in einer Kette möglichst Unabhängige sind. Es genügt also nicht, dass einfach in der einen Kette ein paar sind und in der anderen Kette und die sind unabhängig, sondern man muss sich immer auf eine einzige Kaskade, wie wir so eine Kette auch nennen, beziehen.
Und wie viele Server habt ihr da so im Schnitt in so einer Kette?
Es sind momentan 2 bzw. 3 solcher Server.
Aus diesem Pool von den 12 oder was immer gerade da online sind.
Genau, und wir konfigurieren die auch vor, sodass man davon ausgehen kann, dass die unabhängigen Betreiber möglichst gut in einer Kette zusammenarbeiten können.
Und wenn man jetzt sozusagen ein bisschen feste IP-Nummern und ein bisschen Bandbreite über hat, kann man dann sagen, ich stelle euch da auch einen zur Verfügung?
Ja, ein bisschen Bandbreite reicht leider nicht. Es muss schon erhebliche Bandbreite sein. Momentan werden über unser System etwa 3 Terabyte im Monat transferiert. Hatte ich vorhin schon, glaube ich, schon mal gesagt.
Mit was für einer Außenbandbreite wird das denn für euch interessant, wenn ich da hinkomme und sage, ich würde gerne auch so einen Teil mit hinstellen?
Also etwa 100 Megabit pro Sekunde.
Und die sind dann auch voll ausgelastet?
Naja, am Anfang natürlich nicht, aber wenn sich's rumspricht und wenn der Server gut und stabil läuft, dann wird er immer häufiger genutzt.
Okay, ihr hattet ja jetzt dieses akute Problem mit den Strafverfolgungsbehörden, weswegen ihr auch so ein bisschen in der Technikpresse erwähnt wart. Vielleicht können wir das nochmal kurz einführen.
Ja, also es war so, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass wir in der Vergangenheit immer Anfragen von Strafverfolgern, auch von Privatpersonen bekamen, die eben Fälle, die in der Vergangenheit wiederum lagen, betrafen. Und jetzt hatten wir erstmalig einen Fall, wo es um Auskunftsersuchen ging für die Zukunft. Das heißt, wir hatten Kontakt mit jemandem aus dem BKA und der fragte uns, wie können wir hinkriegen, dass Webseiten, also konkret ganz bestimmte Server, kontaktiert werden und trotzdem rückverfolgbar ist, wer, also welche IP-Adresse den Kontakt hergestellt hat.
Aber das war ja nicht nur eine Anfrage, das war ein Beschluss, oder?
Zunächst mal war es so, dass ein Kriminalbeamter vom BKA bei uns angerufen hat und gefragt hat, geht sowas überhaupt und wie geht sowas? Und dann hat er angekündigt, ja, er wird einen solchen Beschluss erwirken und es dauerte dann noch eine knappe Woche, bis wir den Beschluss auf dem Tisch hatten.
Was besagte der, oder was kannst du uns darüber sagen, was der besagte?
Also zunächst war es so, dass wir, als wir den Beschluss bekamen, natürlich zum Stillschweigen verpflichtet waren. Es herrscht einfach der Grundsatz, dass man in laufenden Verfahren zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Es gibt im Übrigen auch noch einen Paragraphen in einem anderen Gesetz, der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, der eben besagt, dass man über laufende Überwachungsmaßnahmen keine Auskunft erteilen darf. Wir haben also deshalb erstmal nichts davon gesagt. Nachdem die Funktion aber eingebaut war, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die ganze Software als Open-Source-Projekt entwickelt wird. Das heißt, alle Funktionen, die in der Software enthalten sind, sind für jeden offen sichtbar im Internet, indem er sich einfach den Quellcode runterlädt und überprüft, was wir da eigentlich programmiert haben. Wir haben natürlich, nachdem wir diese Funktion implementiert hatten, auch das ganz normal mit allen anderen Quellen, die entwickelt wurden, in dem Projekt veröffentlicht.
Also genau, das heißt, nochmal zurückgefragt, eine Funktion, die es ermöglicht, festzustellen, wer einen bestimmten vom BKA benannten Server benutzt.
Genau, also in dem Fall war es einfach so, dass wir eine Funktion implementiert haben, mit der man dieses starke Sicherheitskonzept, das dahinter steht, hinter diesem Mix-Modell, so durchbrechen kann, dass man tatsächlich rückverfolgen kann. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass alle Betreiber von Mixen innerhalb einer Kette tatsächlich mitmachen. Das haben wir implementiert und dann auf diesen Beschluss gewartet, der uns eben so angekündigt wurde, dass wir sofort handeln sollten. Das haben wir gemacht.
Ja,
schließlich
aber
kam der Beschluss.
Wie ist es dann rausgekommen? Also ihr durftet es nicht sagen, das heißt, irgendjemand hat sich den Code angeguckt und gepetzt.
Dazu haben wir jetzt am Telefon einen Betreiber eines solchen Mixers, der sozusagen die Funktion, die das BKA gefordert und dann implementiert wurde, nämlich nicht bei sich installiert hat, weil er dazu ja nicht verpflichtet war.
Wunderschönen guten Abend, Gero Eggers. Hallo? Ah, warte mal. Ja. Hallo? Jetzt müsstest du da sein.
Ja, ich bin da.
Ja, wunderbar.
Ja, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie dich sozusagen diese ganze Geschichte, wie sie dir zur Kenntnis gelangt ist.
Also ich habe das genauso erfahren wie alle anderen auch über die Presse und war dann doch etwas baff. Und ja, verstehe natürlich auch die Leute in Dresden, also die Entwickler, die diese Anordnung bekommen haben, dass sie sich dann nicht strafbar machen wollten. Und wir haben uns dann bei uns zusammengesetzt. Wir sind ein Projekt an der Freien Universität, ein Studentenprojekt, und wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie reagieren wir drauf, und haben gesagt, solange wir keine Anordnung erhalten und nicht gezwungen werden, bauen wir auch da überhaupt nichts ein. Denn so ein Anonymisierungsdienst muss halt möglichst vertrauenswürdig sein. Und wenn alle gleich einen Gehorsam einbauen, dann ist das Vertrauen zum Teufel.
Kurze Zwischenfrage. Wenn jetzt in diesem ganzen Pool von Mixen einer nicht mitspielt bei dieser Überwachungsaktion, funktioniert das ganze Ding dann überhaupt?
Ja, Entschuldigung?
Man
dann
kann
die ganze Überwachung nicht, kann man auf den Punkt bringen.
Das heißt, was das BKA da veranstaltet hat, war völlig für den Eimer?
Nein, nicht ganz, denn wenn die Kaskaden, die unter Dresdner Kontrolle waren sozusagen, die haben überwacht, aber halt nicht in die, wo andere Betreiber mit drin waren, die den Code nicht eingebaut haben.
Das heißt, man sollte ja eigentlich als Organisationsmodell daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass ein Modell, wo mehrere Server einer und derselben Strecke vom selben Betreiber betrieben werden, ist sozusagen abzulehnen, wegen der Gefahr, dass dann ein solcher Beschluss wirksam werden kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist das Risiko, wenn man natürlich alle Mixe bei einem Betreiber hat. Technisch sieht es natürlich so aus, dass die Last natürlich recht groß ist, die auf so einer Mixkaskade liegt. Und da suchen wir natürlich auch gern noch weitere potenzielle Betreiber, die mit uns Kaskaden aufbauen wollen, damit man mehr Kaskaden anbieten kann, damit man eben keine Kaskaden mehr hat, die zum Beispiel dann Dresden heißen, sprich wo bei einem Betreiber beide Mixe liegen, einfach aufgrund der Last, die da durchgeht.
Aber war es nicht so, dass sozusagen, die ursprüngliche Frage war ja, wie ist das Ganze öffentlich geworden? Die Dresdner durften das ja nicht veröffentlichen, aber es war ja im Software-Source-Code eben ablesbar. War es nicht so, dass es durch einen Kaskadenbetreiber, wie du sie nennst, das Ganze sozusagen erst zur Presse gelangt ist, oder habe ich das vom Ablauf her?
Soweit ich das verstanden habe, hat jemand das im Source gefunden. Also ein Dritter, kein Kaskadenbetreiber, hat es im Quellcode gesehen, der ja veröffentlicht wird, und hat sich daraufhin an die Presse gewandt. Ich glaube im Konkreten, ich nehme an, zuerst Heise, oder es könnte auch sein, dass es über den Newsgroup gelaufen ist und dann über Heise.
Also ich kann es kurz mal erklären, wie es uns zumindest bekannt wurde, dass es bekannt war auf einmal. Wir bieten ja einen Support an Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann irgendwann mal eine Meldung eingeht von jemandem, der sich den Quellcode tatsächlich anguckt. Und so war es dann auch. Wir haben also eine E-Mail bekommen von jemandem, der irritiert war über diese eingebaute Funktion. Sie war also nicht etwas so eingebaut, dass man sie nicht finden konnte, also wie ein trojanisches Pferd, sondern sie war sehr, sehr offen gekennzeichnet als so eine Überwachungsfunktion. Also gewissermaßen maximale Transparenz im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. So, wir haben daraufhin geantwortet, dass das tatsächlich eingebaut wurde von uns. Es hätte ja auch immer noch sein können, jemand hat unsere Server gehackt und da eine Softwareversion draufgestellt, die überhaupt nie von uns stammte. Aber das war nicht der Fall. Wir haben also ehrlich drauf geantwortet, ja, die Funktion wurde von uns eingebaut, durften aber natürlich in dem Moment immer noch nicht sagen, warum wir das eingebaut haben. Das war vermutlich der Punkt, an dem die große Irritation entstanden ist. Und hier muss man einfach sagen, wir waren ein bisschen unsicher, wie man eben damit umgeht, dass man einerseits Geheimhaltungspflichten hat, andererseits aber ein Open-Source-Projekt betreibt und natürlich von eben diesem Transparenzgedanken auch nicht abrücken will und auch nicht kann. So, und dann haben wir eben im Grunde die Sache dadurch im Laufen gehabt, dass natürlich weitere Leute reingeguckt haben in den Quellcode, dann war es auf den ersten Foren drauf und so weiter.
Ich glaube, das war dann der Akku von Gero. Das tut mir sehr leid. Ja, Gero, falls du das jetzt gerade hörst, danke, tschüss. Ja.
Hast du nicht nochmal diesen Applaus?
Was? Nee, den habe ich jetzt gerade nicht auf Tasche, nee. Wo waren wir? Ja. Was mich interessieren würde, ist, warum habt ihr nicht einfach gepetzt? Ich meine, ihr arbeitet den Code da rein, da muss doch bloß, ich meine, da ist doch bloß ein Anruf für dich, dass du sagst, Heinz Ahmed, guck dir mal den Code an, da stimmt was nicht.
Das wäre ja illegal gewesen.
Ach so, ja, darum.
Frage, die jetzt natürlich möglicherweise aufgekommen ist bei vielen, ist, was für Inhalte geht es denn da, wo das BKA einen richterlichen Beschluss erwirkt, dass derjenige, der nur lesend Zugriff auf diese Inhalte nimmt, schon richterlich festgestellt sein muss? Und die Antwort ist so einfach wie verwirrend. Es geht um wohl kinderpornografische Inhalte, also natürlich.
Moment, das BKA weiß, wo das Zeug liegt,
ja, genau.
Und möchte dann wissen, wer sich das angeguckt hat, anstatt zu dem auf die Finger klopfen, der das da hingelegt hat?
Exakt, genau, das ist der Sachverhalt. Der
haben die noch alle Tassen im Schrank?
Genau, das ist auch eine Frage, die ich an euch mal stellen wollte, weil wenn das
BKA... Könnte hier mal so jemand vom BKA anrufen, bitte, und sich rechtfertigen?
Ja, genau, weil wenn man so genau weiß, wo illegale Inhalte liegen mit IP-Nummer, dann müsste man doch auch gegen denjenigen vorgehen können und nicht gegen denjenigen, der einen Anonymisierungsserver betreibt. Habt ihr das dem BKA mal versucht, höflich, aber doch bestimmt zu verklären?
Also es ist wirklich wenig Spielraum hier mit dem BKA rumzudiskutieren oder mit den Leuten, die diesen Beschluss erlassen haben. Es ist einfach so, man bekommt so einen Beschluss, ja, und kann ihn gut oder schlecht finden und man muss ihn einfach umsetzen. Nun ist es in unserem speziellen Fall so, dass wir den Beschluss für so, wie er ergangen ist, für rechtswidrig halten oder zumindest nicht für zulässig halten.
Warum?
Außerdem ist ergangen nach einer Rechtsgrundlage, ich spreche jetzt als Informatiker und nicht als Jurist, nach einer Rechtsgrundlage, Und zwar ist es der Paragraph 100 GH STPO, also Strafprozessordnung, nach der man unseres Erachtens einen solchen Beschluss, wie er dann formuliert war, überhaupt nicht stellen darf. Also was da in diesem Paragraph 100 STPO GH, muss ich dazu sagen, drinsteht, passt einfach nicht zu dem, was am Ende angeordnet wurde. Richtiger wäre hier der Paragraph 100 AB, es ist also im Grunde Buchstabenfuchserei, was hier betrieben wird im Moment von mir. Ein solcher Beschluss hätte ergehen müssen und dann wäre die Sache vermutlich einwandfrei gewesen.
Ihr habt doch jetzt auch gerade Recht bekommen vor Gericht an dieser Stelle.
Das kann man so nicht sagen. Also die Sache wurde eben sofort von uns erstmal mit einer Beschwerde belegt. Wir haben also uns dagegen gewehrt in Form einer Beschwerde. Das ist das sogenannte förmliche Rechtsmittel, das man einlegen kann. Das hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, wir waren trotzdem gezwungen, sofort die Sache umzusetzen und haben das auch gemacht. Und nun ist es so, dass gerade heute, zufällig heute, vielleicht auch absichtlich heute, wir einen Fax bekommen haben, in dem drin steht, dass der Beschluss ausgesetzt wird. Das heißt also, alle Überwachung muss gestoppt werden, bis eine endgültige Entscheidung der nächsthöheren Instanz, in dem Fall des Landgerichtes in Frankfurt am Main, ergangen ist.
Sehe ich das richtig, dass wenn die das jetzt, also das Landgericht Frankfurt Main, wenn die jetzt beschließen, dass das rechtens ist oder dass diese Überwachung stattzufinden hat, dann dürft ihr wiederum nicht sagen, dass es jetzt wieder stattfindet?
Das könnte man so interpretieren. Allerdings ist es so, dass unsere Juristen, und das sind nicht wenige und es sind wirklich schlaue Köpfe, aber es ist halt nun mal ungeklärtes Feld letztlich, inzwischen der Meinung sind, man darf sehr wohl sagen, dass man eine solche Funktion hat und dass eine solche Funktion auch aktiv ist. Was man geheim halten muss, und ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, welche Anschlüsse, also konkret welche IP-Adressen überwacht werden und dann natürlich auch welche Daten da aufgezeichnet wurden.
Naja, aber also so selbstverständlich finde ich das nicht, weil immerhin liegt ja hier so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass das BKA diesen Beschluss gegen euch nur erwirkt hat, um einen Vorwand zu haben, euren Dienst A zu diskreditieren, weil es haben sich ja viele gefragt, nachdem das sozusagen eben nicht durch euch bekannt wurde, sondern dadurch, dass es jemand in eurer Software gefunden hat, da haben sich ja schon viele gefragt, Moment mal, wenn ein Anonymisierungsserver eine sozusagen Datenzuführungsfunktion hat, dann ist es ja kein Anonymisierungsserver mehr und dann hätten doch eigentlich diejenigen, die das Ding betreiben, als ehrliche Menschen das Ding einfach abschalten sollen.
Ja, das aber war da kommen ja wir doch jetzt ganz, ganz schön in den Bereich der Konspirologie rein, oder? Nee, also ich glaube nicht, dass da jemand das Ding diskreditieren will. Das BKA denkt sich mutmaßlich...
Aber Holger, du selbst hast gesagt, wenn das BKA so genau weiß, auf welchem Server Inhalte liegen, deren Verbreitung illegal ist, warum gehen sie gottverdammt nicht gegen diesen Server vor?
Na, weil das BKA in dem Moment, wo es überwachen kann, wer auf diesen Server zugreift, natürlich jede Menge andere Verbrecher findet. Ne? Also das heißt, die Frage ist, ob die das überhaupt dürfen.
Du meinst, wenn sie sozusagen einen Heroinhändler sehen und sie haben mehr Nutzen davon zu sehen, wer das Heroin kauft, weil dann haben sie... Ja, aber das ist doch eine merkwürdige... Also ich meine, gut, ich bin auch kein Jurist, aber...
Ich weiß nicht, wo dieser Server steht. Also je nachdem, wo er steht, haben sie keine Handhabe und wollen darum wenigstens die User in Deutschland haben.
Kinderpornografie ist weltweit illegal. Also die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern ist in jedem Land auf dem Planeten... Ja,
verfolgt doch mal einen in Russland, bitte.
Oh, das ist schon passiert.
Tatsächlich,
nee, also bei die größeren Kinderpornobusts waren alle internationalen, da haben alle mitgespielt.
Ah ja.
Also deswegen, das ist tatsächlich kein Argument.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, also bei besten Willen nicht, dass da jemand beim BKA ist und sagt, haha, jetzt diskreditieren wir mal.
Also wenn du dir überlegst, was irgendwie die großartige Kooperation des FBI ist mit dem russischen Geheimdienst zur irgendwie zum Transport von Luftabwehrraketen in die Vereinigten Staaten neulich irgendwie gebracht hat, dann traue ich denen einfach mal genau alles zu.
Wir reden vom BKA.
Ja, so?
Ja.
Also ich sag mal jetzt als einer der Verantwortlichen dieses
Deutschland,
Projektes.
Behörde.
Ich sag mal, als einer der Verantwortlichen dieses Projektes, dass das natürlich vermutlich keine Rechtsgrundlage hätte, wenn man sowas macht. Wir persönlich gehen als eben Betreiber davon aus, dass natürlich die Gesetze genauso eingehalten worden sind seitens der Strafverfolger, wie wir eben die Gesetze eingehalten haben.
Wie sie es immer machen, meinst du?
Mann, Holger!
Entschuldigung!
Ich hab nicht gelacht.
Mach unsere Gäste nicht fertig.
Mach ich doch gar nicht.
Ja, ja. Genau. Hilft der Polizei und so.
Genau. Hilft der Polizei, verprügel dich selber. This isn't sometimes, this is always, this isn't baby.
Chaos Radio 85. Über Yap, den Anonymizer, reden wir. Eine technische Frage hat der Mike. Namen Mike.
Ja, hallo. Schönen guten Abend.
Ja, schieß los.
Folgendes. Frage vorweg. Diese anonyme, diese Surfer.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen, bitte?
Hallo? Die Anonymisierungssurfer. Frage vorweg. Habe ich einen Einfluss, wie viel, ich sag mal, Suppentöpfe dahinter sitzen, wenn ich mir da einen aussuche? Ja, nein.
Ja, normalerweise sind es wohl zwei, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Okay. Wie ist das? Ich sehe ja gerade Theo Dresden, das sind drei Stück. Wir haben alle, ich sag mal, circa denselben Adresspool. Kennt ihr jetzt zum Beispiel, ich sag mal, einen elektronischen Verkaufsdienst im Internet? Dem das nicht gefällt, dass jemand anonym surft, einfach diesen Adresspool sperren, sprich filtern und dann sitzt der End-User dann wieder auf dem Trocknen? Ist dann
ja, klar kann er das machen. Im Gegenteil, wir bieten sogar für diejenigen Webseitenbetreiber, die gesperrt werden wollen, also die nicht über unseren Anonymisierer aufgerufen werden wollen, einen entsprechenden Sperrdienst an. Die müssen sich einfach bei uns melden, dann wird das manuell überprüft, ob das korrekt ist, also ob die ihre eigene Webseite tatsächlich sperren wollen und dann sind sie gesperrt. Prinzipiell ist natürlich es auch möglich, dass dieser IP-Adressbereich unseres Dienstes von demjenigen Serverbetreiber gesperrt wird.
Nehmen denn einige diese Sperroptionen in Anspruch tatsächlich?
Also meistens wird sie dann in Anspruch genommen, wenn irgendwelche Dinge passiert sind, die Serverbetreiber nicht wollen. Zum Beispiel, wenn Adressbucheinträge eben über den JAP gemacht wurden von Leuten mit irgendwelchen Beleidigungen oder irgendwelchem Grimmskrams.
Ja.
Und in so einem Fall wenden die sich dann an uns und bitten eben darum zu sperren.
Redet ja immer gleich von irgendwelchen kriminellen Machenschaften. Mein Problem ist ja einfach nur, jetzt, wie am Anfang gesagt wurde, eben nur einfach mein Verhalten zu erforschen. Für was interessiere ich mich? Wo suche ich welche Seite? Und alleine das kann doch jetzt, sagen wir mal, A oder B nicht gefallen und die entspannen dann einfach diesen Anonymisierungssurfer und dann habe ich die Information dann doch nicht bekommen, auch wenn ich dann anonym bin. Da muss ich eben doch halt dieses Tool dann deaktivieren und dann dort eben, ich sag mal, legitim die Information abzurufen.
Ja gut, aber es gibt ja auch viele, die Information sehr wohl verbreiten wollen, aber wo die Abrufer ein Problem haben. Zum Beispiel, wenn du am Arbeitsplatz Informationen abrufst. Die Firma Siemens selbst setzt ja beispielsweise unternehmensweit, wie heißt dieses Ding jetzt gerade diese Woche? Früher hieß es mal Smartfilter, das Produkt ist dann verschiedentlich umbenannt worden und zumindest vor einiger Zeit war es noch so, dass man von Siemens Arbeitsplätzen auf keine Website von Gewerkschaften aufrufen konnte, weil die entsprechend sozusagen als nicht wünschenswerte Verschwendung von Arbeitszeit gesperrt sind. Und auch an so einer Stelle kann natürlich so ein Anonymizer helfen, weil der eigentliche Webverkehr zwischen dem Benutzer und dem ersten Server läuft da verschlüsselt ab. Und entsprechend greifen die auf URL-Erkennung.
Würde Siemens sowas gestatten?
Also Moment, deine Frage war doch letzten Endes, was nutzt mir so ein Anonymizer, wenn der Webseitenbetreiber, auf den ich anonym zugreifen will, sagen kann, ich will aber nicht anonym zugegriffen werden, richtig?
Ganz genau.
Ja. Das Problem ist natürlich, dass du als Betreiber eines solchen Services musst du dich natürlich in einer gewissen Umgebung bewegen. So. Und wenn du halt, das dir wirklich wichtig ist, irgendwie auf diese Webseite anonym zuzugreifen, kannst du halt immer noch ins Internetcafé gehen. Also ich denke, dass man da halt immer so eine gewisse feine Balance wahren muss. Vielleicht kann Hannes ja noch was dazu sagen, was man jetzt Leuten zugesteht und was, wo man dann sagt, okay, da sehen wir ein, es gibt da möglicherweise ein Problem und deswegen sperren wir diese Webseite für den Zugriff durch den Anonymizer.
Also es ist so ein bisschen wie auch mit den Cookies. Es gibt nicht wirklich eine Notwendigkeit, heute Cookies einzusetzen. Trotzdem setzen sehr viele Betreiber Cookies ein, meistens um Leute zu beobachten. Mhm. Es ist natürlich aus Sicht von Datenschützern, auch aus meiner Sicht, nicht in Ordnung, dass das gemacht wird. Aber Cookies wurden nicht erfunden, um Leute zu beobachten. Sie haben durchaus auch sinnvolle und praktische Anwendungen, positive Anwendungen. Gleiches könnte man hier argumentieren. Also ich denke ehrlich gesagt gerade ein bisschen um die Ecke für dich, damit du sozusagen auch ein bisschen verstehen kannst, warum wir diese Sperre anbieten. Man könnte jetzt auch sagen, es gibt durchaus schutzwürdige Interessen bei dem Serverbetreiber, dass eben diese Inhalte nicht zugegriffen werden können über unseren Anonymisierer oder über irgendeinen Anonymisierer. Genau für solche Fälle bieten wir die Sperre an.
Oh, alles klar. Noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Wenn ich das Tool jetzt auf meinem Router einsetze, funktioniert mein Esel dann noch?
Bitte was?
Ob der Donkey betroffen ist.
Ach so.
Was ist denn das?
Peer-to-Peer-Netzwerke, funktionieren die?
Kenne ich mich nicht aus.
Probier's einfach aus.
Nein, es geht nicht, glaube ich. Also diese Software, die wir entwickelt haben, die bietet nur HTTP an zum Anonymisieren und ja, HTTPS.
Ich habe heute Nachmittag mal in die FAQ geguckt, es funktioniert nicht. Also kein Peer-to-Peer, kein eDonkey, Kazaa oder sonst irgendwas.
Genau, es gibt aber eine Funktion, die eben aufgrund des hohen Missbrauchspotenzials momentan ausgeschaltet ist. Alle Anwendungen, die SOX-fähig sind, können theoretisch anonymisiert werden. SOX ist so ein allgemeines Firewall-Tunneling-Protokoll. Ist aber nicht aktiviert in der aktuellen Version.
Alles klar, ne? Dann müsste ich mir dann den Code anschauen, sicher.
Bitte was?
Müsste ich mir dann den Code anschauen, um das zu aktivieren, oder habt ihr das da generell rausgenommen?
Also clientseitig würde es dir nichts nützen, wenn du es aktivierst. Da müsste der Code drin enthalten sein, weil dazu eben auch auf Serverseite ein entsprechender Server laufen müsste, ja, der dann dieses Protokoll umsetzt. Alles ein sogenannter SOX-Proxy.
Aber es ist eine gute Idee, es wird sicherlich noch diverse, ich sag mal, Mutationen geben von sicherlich in irgendeiner Form.
Also das hoffen wir auch, dass die Software von anderen wirklich angeschaut wird und weiterentwickelt wird.
Alles klar. Alles klar. Mike, danke für deinen Anruf.
Beruhigt, ja.
Tschüss.
Wiederhören.
Fritz. 2:11, Chaos Radio 85. Blue Moon. Anonymizer, unser Thema im Allgemeinen und der Yap im Besonderen runterzuladen, wenn ihr es euch angucken wollt, installieren wollt und auch mal die FAQ lesen wollt unter www.anon-online.de. aus Radio Chaos Radio 85. Mein Kopfhörer geht schon wieder nicht. Es ist echt klasse. Erzählt mal was, Jungs. Ich versuche mal meinen Kopfhörer in Ordnung zu bringen.
Technik, die begeistert.
Felix, du wolltest genau was erzählen.
Ich wollte noch was sagen. Also, ich bin jetzt zwar nicht der offizielle Pressebeauftragte vom CCC, aber ich habe das dringende Bedürfnis, an dieser Stelle dem JAP-Projekt, dem Anon-Projekt, einen virtuellen goldenen Pokal zu überreichen, denn wenn ich der Programmierer wäre, da kann sich ja jeder Hörer mal reindenken, und das BKA ruft an und sagt, ihr müsst ihn jetzt überwachen, aber ihr dürft keinem was erzählen, dass ihr das dann ins CVS tut, was weltweit abrufbar ist und es halt praktisch indirekt eben doch veröffentlicht, da gehört schon eine Menge Mut zu und ich muss sagen, Hut ab an der Stelle, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch gemacht hätte, weil da hängt ja dann doch einiges von ab. So richtig klar ist das nicht an der Stelle, dass man das einfach bequem und gefahrlos tun kann und deswegen an dieser Stelle ein Applaus von uns an das Projekt.
So, und weiter im Text. Ja. Anonymizer sind unser Thema im Chaos Radio 85 und der JAP insbesondere. Im Studio neben Fefe, Frank und Andi auch Hannes von der Uni Regensburg. Der ist da Professor für IT-Sicherheitsmanagement und einer der Initiatoren von JAP. Ich habe hier gerade einen Anrufer mit einer Detailfrage. Fragen wir mal, was er im Detail wissen will. Hallo Roman.
Ja.
Ja.
Ich wollte mal gerne wissen, warum diese Programme, dieses JAP nicht funktioniert, wenn ich Casa starte.
Was ist ein Casa?
Ich bin doch
Prof, ich weiß so Zeug nicht. Nein, also es ist irgendwas mit Filesharing, irgendwas mit kriminellen Inhalten. Nein,
genau.
Spaß beiseite. Also normalerweise dürften die sich nicht stören. Es könnte sein, dass du einfach irgendwie die miteinander in Verbindung gebracht hast. Auf jeden Fall darfst du nicht glauben, dass du diese Casa-Dinge alle über JAP machen kannst. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Vermutlich sind es Unverträglichkeiten, die so miteinander nichts zu tun haben, du empfindest es nur als solche.
Mhm. Ja, also Filesharing und JAP geht nicht zusammen.
Aber das heißt nicht, dass man beide Programme auf dem Rechner nicht gleichzeitig haben kann und benutzen kann. Das heißt nur, du kannst nicht darüber eben Peer-to-Peer-Dienste nutzen.
Mhm. Okay, dann bedanke ich mich.
Keine Ursache.
Okay.
Und gute Nacht, ciao.
Tschüss.
Wo waren wir stehen geblieben?
Guck doch nicht so ratlos, Holger.
Ja, wieso guck ich ratlos? Ich bin froh, dass mein Kopfhörer jetzt wieder funktioniert. Ja. Das ist auch schon mal was.
Jetzt den Applaus für Holgers Kopfhörer.
Genau. Wo ist denn der Applaus für meinen Kopfhörer?
Kleine.
Da ist der Applaus für meinen Kopfhörer.
Jawohl. Genau. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, wenn...
Warum du nicht ins Mikrofon sprichst?
Entschuldigung, weil das hier zu wenig Mikrofone...
Ja, jetzt keine Ausreden hier. Reinreden.
Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, was für Inhalte eigentlich vorstellbar sind, wo man als Betreiber selbst vielleicht doch ins Grübeln kommt. So, sind für dich da, oder ihr habt da intern sicherlich einiges diskutiert, sind bei euren Diskussionen da irgendwie auch so Sachen zutage gekommen, wo dann einige gesagt haben, also dafür möchte ich aber meine Birne nicht hinhalten?
Könntest du das nochmal konkretisieren, was du also gefragt hast?
Ja gut, wir kommen ja jetzt mit der BKA-Geschichte, da können wir ja nur Rätsel raten. Wir können sagen, das BKA ist gekommen, hat gesagt, hier ist auf einem Server kinderpornografisches Material und ihr müsst feststellen, wer mit welcher IP-Nummer auf diese Inhalte zugreift. Und
haben die überhaupt gesagt, dass da Kinderpornografie drauf ist?
Ja, das haben sie.
Es ist so, dass in diesem Beschluss tatsächlich steht, dass es sich um den Verdacht einer Straftat nach diesem entsprechenden Paragraphen handelt.
Ah ja, okay.
Das ist auch in der Pressemeldung so veröffentlicht worden. Insofern, um jetzt einfach mal auch immer diese konspirativen Dinge gleich von der Hand zu weisen. Also wir haben dann in dem Moment, wo wir wussten, dass wir darüber auch sprechen sollten und auch dürfen, schon auch alles offengelegt, was offenzulegen war. Interessanterweise ist allerdings dieser Aspekt der Kinderpornografie gar nicht von uns offengelegt worden, sondern das hat wohl ein Sprecher des Landgerichts in Frankfurt am Main wohl auf Auskunft der Presse eben gesagt.
Das macht sich ja auch immer besonders gut.
Aber es deckt sich jedenfalls mit unserem Beschluss.
Ja, und trotzdem ist die Frage natürlich offen, wenn dem BKA die IP-Nummer eines Servers bekannt ist, wo eindeutig kinderpornografisches Material abrufbar ist, wo ja sogar schon der Besitz dieses Materials strafbar ist. Warum gehen Sie dann nicht gegen den Server vor, der das verbreitet? Warum gehen Sie gegen diejenigen vor, der einen Dienst betreibt, mit dem man verschleiern kann, wer darauf zugreift? So, aber da können wir jetzt Rätsel raten, da kannst du mich jetzt der Konspirologie beschuldigen oder was auch immer oder bezichtigen.
Aber du gehörst sowieso zu denen, von daher ist es...
Zu welchen auch immer.
Mensch, Holger!
Aber die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, gibt es eigentlich überhaupt vorstellbar sozusagen Inhalte, jetzt mal nach gesundem Menschenverstand und nicht nach Juristerei gefragt, wo man sozusagen als Betreiber oder potenzieller Betreiber sagen würde, also dafür will ich aber ungern so einen Service betreiben. Habt ihr da so intern diskutiert, als ihr das Projekt angefangen habt?
Also man kann natürlich irgendwelche Moralvorstellungen jetzt gleich äußern, das führt aber nicht so sehr weiter. Also hier helfen dann wirklich nur wiederum Dochblicke in irgendwelche Strafgesetzbücher oder andere Gesetze. Also klar ist, bei Kinderpornografie hört irgendwie auf jeden Fall der Spaß auf. Ich glaube kaum, dass da irgendjemand, der halbwegs normal ist, anderer Meinung ist. Es ist sicherlich die Frage, gerade aus der Sicht auch der, ich glaube, wir sind hier in einem Radiostudio, wo Musik gespielt wird, aus der Sicht der Musikindustrie, ob also illegales Runterladen von irgendwelchen Musikstücken, die man eigentlich kaufen müsste, legal ist. Das lässt sich alles diskutieren, aber das ist ein weites Feld und ich meine, man sollte sich auf diese Diskussion auch nicht unbedingt einlassen als Betreiber von so einem Dienst. Wir haben auch irgendwann mal konsequent gesagt, wir machen hier keine Zensur für Inhalte. Wir sagen, alle Inhalte können über unseren Dienst abgerufen werden. Jeder, der allerdings eine Sperre haben möchte, dass er seine Inhalte nicht über JAP abgerufen bekommt, kann das bei uns beantragen. Aber es gibt keine Sperren außerhalb sozusagen irgendwelcher, zum Beispiel auch Anordnungen wieder von Gerichten oder eben Anfragen von Nutzern. Das, denke ich, ist legitim. Alles andere würde dann eben uns nur den Vorwurf der Zensur einbringen.
Ist denn was gesperrt? Also habt ihr im Moment irgendwelche Sachen, die...
Es sind einzelne Anfragen gekommen, ob die Inhalte nicht gesperrt werden können. Also der Zugriff auf die Inhalte über unseren Dienst, das betrifft hauptsächlich Gästebücher, in die irgendwelche unsinnigen oder beleidigenden Nachrichten reingeschrieben wurden von Leuten, die eben über JAP gekommen sind.
Hat denn der Büssow schon angefragt?
Büssow zur Erläuterung, Staatssekretär, nicht Staatssekretär, Regierungspräsident Düsseldorf und versucht, ja, Seiten zu sperren.
Glaube ich,
egal, wo sie liegen.
Die virtuelle Bücherverbrennung in Deutschland wird von Herrn Büssow betrieben.
Glaube ich nicht, aber da müsste ich jetzt meine Kollegen fragen. Ich habe natürlich jetzt die Sperrliste nicht im Kopf.
Ist sie so lang oder
stellt sich da die Frage? Also es stehen schon ein paar Adressen drin, aber lang ist sie wirklich nicht. Also es kommen im Schnitt vielleicht, sagen wir mal, eine halbe pro Monat. Das heißt also 6 im Jahr.
Alle 2 Monate eine, sozusagen.
Ich habe den Eindruck, wir können damit schon fast zum sozusagen zweiten Thema überleiten. Wir haben uns ja überlegt...
Sekunde, noch eine Frage noch vom Hörer. Dirk?
Dirk hat auch keine Fragen mehr.
Ich habe hier nur gelesen, Frage zu Messaging-Diensten. Ist Instant Messaging von JAP betroffen, beziehungsweise...
Also wir hatten ursprünglich mal gedacht, auch solche Sachen über JAP verfügbar zu machen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass alles, was so IRC ist und Instant Messaging und so, dass das sehr, sehr gerne auch benutzt wird, um eben auch hier wieder illegale Dinge zu tun. Und haben uns dann entschieden, diesen Dienst, der war nur eine Woche freigeschaltet und das noch nicht mal richtig bekannt unter den Nutzern. Und allein in dieser Woche gab es so viel Anfragen anschließend wegen illegaler Zugriffe, dass wir gesagt haben, das ist zu hoch, das Risiko, da bringen wir uns in Verruf. Und offenbar sind die Nutzer noch nicht so weit, dass sie anonym auch solche Dienste nutzen.
Das also war kein IRC, kein
genau, Instant. Das war der SOX-Proxy.
Okay, weil darüber kannst du ja genau eigentlich alles machen.
Dann, genau.
Ja, okay.
Ich habe dann zwischendurch auch rausgefunden, warum mein Kopfhörer nicht funktioniert hat.
Und zwar?
Das ist ganz, ganz klasse. Also diese hochprofessionellen Kopfhörer, die wir hier benutzen, die haben 3,5er Klinkenstecker. Die Anschlüsse sind aber 6,3 und da ist so ein Adapter, der wird da draufgeschraubt auf die kleine Klinke und der ist abgerutscht.
Sie bei mir zu Hause.
Ja, da wird auch ein Adapter auf die kleine Klinke geschraubt und die rutscht dann ab. Ne? Das ist furchtbar, das Leben. Ihr hört das Chaos Radio 85, wir reden über Anonymizer, insbesondere über den Yap. Und da gab es eben die Frage, ob der Yap auch funktioniert mit zum Beispiel ICQ oder IRC. Da hatten wir gesagt, nein, das funktioniert nicht. Da hat dann nochmal der Dirk angerufen und ist einem Missverständnis aufgesessen. Es ist also nicht so, dass der Yap alles Mögliche unterbindet. Also ihr könnt euer ICQ und alles Mögliche weiter benutzen. Ihr braucht nur nicht zu glauben, dass der Yap in der Lage wäre, diese Verbindungen auch zu verschleiern. Der Yap ist nur dazu da, tatsächliches Surfen zu anonymisieren.
So, und was uns natürlich interessieren würde, wäre, wofür würdet ihr denn gerne so einen Anonymizer einsetzen? Also was wäre so eine Anwendung, die euch einfällt, wo ihr so einen Anonymizer brauchen könnt, irgendwie zu Hause oder auf Arbeit oder was auch immer, das würde uns interessieren. Ruft uns an. Wie lautet die Tonnennummer, Holger?
0331 für Potsdam 70 97 110.
Ihr habt die Möglichkeit, euch einen Anonymizer runterzuladen, und zwar den Yap unter www.anon-online.de, wenn ihr das tut und ihn benutzt. Warum macht ihr das und was guckt ihr euch an, wenn ihr euch das Ding runtergeladen habt? Wenn ihr anruft, um zu sagen, was ihr euch anguckt, ihr müsst ehrliche Antworten geben. Ne? Also ihr könnt euren Namen gerne pseudonymisieren oder anonymisieren. Also wir nennen euch dann Anonymous Unus bis weiß der Geier wohin. Aber erzählt's und sagt die Wahrheit. 0331 70 97 110. Für welche Seiten würdet ihr einen solchen Anonymizer verwenden? Also wo findet ihr das Ding praktisch? Und den ersten haben wir. Das ist Volker oder wie auch immer du heißt.
Ja, genau.
Volker.
Ich hätte mal eine Frage. Und zwar das Programm, das diese Verfolgung der IP-Adressen ermöglicht hat. Was hat das nun eigentlich ganz genau gemacht und wo war das, wo das installiert? Auf dem Rechner des, des Anwenders oder auf den Proxy-Servern?
Oh, Verzeihung. Ich
jetzt bin ich da, ja. Ja. Genau. Also es ist so, dass in dem Yap selbst, also der Anwendung, die man runterlädt, überhaupt nichts drin enthalten ist, was diese Überwachung beeinflusst. Da haben wir sozusagen nichts eingebaut, mit dem man, also was überhaupt nötig wäre für diese Rückverfolgung. Man muss sich das nämlich so vorstellen, die Rückverfolgung geschieht folgendermaßen. Im letzten dieser Kette wird ja die IP-Adresse, auf die eben gelockt werden soll, die wir bekommen haben von der Staatsanwaltschaft bzw. vom BKA. Auf diese Adresse wird die aktuelle Verbindung festgehalten, wie bei einer Fangschaltung beim Telefon. Und es wird für eben diese eine Verbindung bis zu dem ersten Mix durchgehend, also die gesamte Kette, versucht, alle sozusagen Teilverbindungen auch festzuhalten. Das heißt, beim allerersten wird genau erkannt, welche Verbindung das eben war. Und dann wird für diese eine Verbindung die IP-Adresse, mit der der Yap sich eingewählt hat, in ein Logfile geschrieben. Das ist das Prinzip, wie rückverfolgt wird. Im Yap selbst muss dazu gar nichts an Überwachungsfunktionen integriert werden. Es ist also nicht wie auch so manche eher unseriöse Berichte über unsere Software und über diese Sache jetzt beschrieben haben, keine Spyware oder irgend sowas.
Also auf dem Mix, der auf der Seite des Anwenders stand, auf dem wurde mitgelockt.
Genau.
Okay, gut, das war's.
Alles klar. Volker,
ich würde gerne noch eine Sache klären, wenn ich kurz darf.
Nö.
Oh, bitte.
Ja, okay.
Der Unterschied zwischen dem Yap-Proxy und einem Proxy, der jetzt sagen wir mal beim Provider steht, also ist vielleicht eine Sache, die sich der eine oder andere jetzt überlegt, wenn die Staatsanwaltschaft möchte überprüfen, wer auf www.fritz.de zugreift, dann könnten die auch einfach, sagen wir mal, bei T-Online den ganzen Traffic mitsniffen und gucken, wer zu dem Anonymizer-Proxy geht. Und Yap verschlüsselt deswegen. Also es ist nicht nur ein Proxy, sondern auch zwischen dem Anwender und dem Proxy-Server wird schon verschlüsselt.
Genau, das heißt, man sieht auf der Übertragungsstrecke zwischen Yap und eben dem ersten Mix nur Verschlüsseltes. Somit kann also auch der Internet-Service-Provider, mit dem ich mich einwähle, überhaupt nicht erkennen, wohin ich eigentlich surfe.
Die Frage an die Hörenden lautete, wenn ihr euch das Ding dann installiert habt, also wenn ihr anonym durchs Web surft, wo surft ihr dann hin? Also für welche Seiten lohnt es sich für euch, anonym dort aufzuschlagen und für welche möglicherweise nicht? Hallo Alexander.
Ah, ich bin dran.
Ja, du bist dran.
Schönen Abend. Nö, ich benutze das bisher. Ich habe diese Software noch nicht benutzt. Ich benutze die bei der Arbeit. Bisher war mein Anonymizer ein Internetcafé.
Warum?
Ja, weil mein Arbeitgeber nicht unbedingt mitkriegen soll, ob ich mich für Stellenangebote von der Konkurrenz interessiere.
Genau.
Will er das denn mitkriegen? Also besteht da hinreichender Verdacht, dass er da rumschnüffelt?
Genug. Also ich weiß, ob er da selbst mit installiert. Also die gucken alles mit bei uns.
Du hast was installiert?
Ja, ich weiß selbst, was ich für Software anschaffe. Ich weiß selbst, was der, also ich kenne die im Keller hier unsere Informatik-Fuzis, da unsere Netzwerkbetreiber.
Und die schnüffeln nicht nur, die petzen auch, oder was?
Die müssen sogar petzen. Die
Moment,
haben eine Abschussquote, wenn man es ganz böse sagen will.
Verrätst du, wo du arbeitest?
Ach, das ist ein großes Unternehmen, das sage ich lieber jetzt nicht hier.
Ja, okay. Vielleicht eine Bank mit Elektronikanschluss?
Wie?
Eine Bank mit Elektronikanschluss?
Nee, ist keine Bank.
Moment mal, also ich habe das richtig verstanden. Der Chef deines Unternehmens oder wer auch immer da...
Also ich weiß, dass sie im Prinzip, wenn sie sich diese ganze Masse von Informationen von allen Mitarbeitern holen würden, sie quasi jede Internetverbindung, die wir aufbauen, feststellen können und auch zuordnen können. Mhm. Weil wir uns in den Computer einloggen müssen. Wir sind da... Mit Karte und einem Pipapo.
Das betrifft vermutlich auch E-Mail, oder?
Genau. Naja, die haben ja auch Angst, dass sie was wegschicken, was nicht weggeschickt werden darf. Ist nicht klar.
Ja, das ist ja bei Unternehmen unterschiedlich gehandhabt, ob die sozusagen sagen, das ist ein betrieblicher Internetanschluss und deswegen haben sie damit auch das
nicht.
Recht.
Also das Geld ist denen nicht so wichtig. Entscheidend ist, was drin ist.
Ja, klar, aber deswegen sozusagen mit der Argumentation, es handele sich um einen betrieblichen Internetanschluss, gilt nämlich nicht mehr das, was man mal Fernmeldegeheimnis genannt hat, und das wäre sozusagen die Privatsphäre bei der E-Mail zumindest als rechtliches Konstrukt.
Die können sich ja auch auf dem Arbeitsvertrag berufen.
Ja. Mhm. Ah ja, okay, und da heißt es explizit...
Wenn ich am Dienst bin, was ich da tue, das
ist dienstlich.
Ich wissen. Also ich kann ja auch nicht mit der Frankiermaschine Briefe verschicken.
Würde dein Arbeitgeber denn gestatten, dass du deine Mails verschlüsselst?
Das macht er ja. Das lässt er ja zu.
Ach, das lässt er zu?
Aber nur intern.
Er kann ja nicht kontrollieren, welche Software bei mir auf dem Rechner läuft. Das ist ja...
Ah, Windows-User, ja?
Ja, nicht nur das. Wir haben auch Linux hier, das ist kein Ding. Oder irgendwelche Unix-Clients hier, das ist kein Ding hier.
Ja, nee, tausend Dank. Das ist, glaube ich, ein wichtiger...
Da war ich beim Internetcafé und da ist für mich die einzige Frage, die ich habe, ob man diesen Service, dieses Ding auch rekursiv benutzen kann, also mich erst da anonymisieren lassen und dann nochmal einlogge. Und dann beispielsweise Kinderpornos angucke, ob das System denn...
Also was du machen könntest, du könntest, wenn du die Yap-Software einsetzt, einfach einen Proxy davor schalten. Die Software erlaubt es...
Was? Bist du noch da, Alexander? Was ist denn das?
So, wenn ihr überwacht, sag ich
nee, dir, Matthias, ist es unsere Telefonanlage mal wieder, die hier...
Das weiß ich nicht. Da ich gerade gegenüberstehe, aber...
Was machst du da eigentlich für Verrenkungen, mein Gott?
Ich mach hier Ordnung.
Entsetzlich, es ist entsetzlich. Gut, jetzt ist es auch halb.
Wenn Fritz in Charlottenburg, dann 102,6.
Ja, halb, 12.
Fritz Info.
Heute Nacht gehen die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad zurück. Morgen ein bisschen Wetteränderung. Es ist, wenig Wetteränderung, sowas. Es ist heiter bis wolkig, überwiegend trocken bei Höchstwerten um 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Chefarzt wegen des Verdachts auf Körperverletzung in mindestens 30 Fällen, das berichtet der Tagesspiegel. Der Berliner Arzt soll regelmäßig zu spät im Operationssaal erschienen sein, dadurch soll er die Narkose der Patienten unnötig verlängert haben. Die Bundeswehr soll ihren Afghanistan-Einsatz über Kabul hinaus ausdehnen. Mehr als 250 Soldaten sollen noch in diesem Jahr zusätzlich in die nordafghanische Stadt Kunduz verlegt werden. Das hat das Sicherheitskabinett in Berlin beschlossen. Voraussetzung ist allerdings, dass die UNO die Erweiterung des Mandats billigt. Auf die Berliner Humboldt-Universität gibt es einen Ansturm von Studienanwärtern. Mehr als 4 Bewerber kommen auf einen Studienplatz, sagte ein HU-Sprecher. Rund 250.300 Interessenten haben sich für das erste Fachsemester beworben. Zum Sport. In der Champions League-Qualifikation unterlag Borussia Dortmund dem FC Brügge mit einem 2:4 im Elfmeterschießen. Damit darf Borussia Dortmund lediglich im UEFA-Cup noch international mitkicken. Und in einem Nachholspiel der ersten Fußball-Bundesliga trennten sich am Abend Hannover 96 und Hansa Rostock mit 3:3. Unentschieden. Verkehrsmeldungen haben wir keine. Gute Fahrt.
Ja, hallo, hier ist Martha.
Tom?
Hier ist Maren.
Und Gregor?
Ja, hi, hier ist die Perle und
ich wünsche mir
Tina Aguilera.
Fettes Brot.
Deutschland sucht den Superstar. Ein schönes Lied von Manowar. Und Grüße damit Tom,
Maike,
Jule, meine Familie,
Flori.
Sowieso alle, die ich kenne.
Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag ab 19 Uhr und im Radio. Fritz.
Radio 85 ist hier, wir reden über Anonymizer und insbesondere den Yap. Den könnt ihr euch runterladen und installieren und auch vorher die FAQ lesen zum Beispiel, dann habt ihr nicht so viele Fragen hinterher unter www.anon-online.de und eine Frage an euch haben wir auch.
So, jetzt mal anrufen hier. 0331 für Potsdam 70 97 110.
Ein Anonymizer dient dazu, zu verschleiern, wo ihr hinsurft. Angenommen, ihr benutzt einen Anonymizer. Wo surft ihr denn so hin, dass ihr denkt, dass es verschleierungswürdig wäre? Also wenn ihr einen Yap laufen habt, welche Seiten guckt ihr euch an? Wir haben eben schon mal gehört, Stellenangebote vom, also Konkurrenzstellenangebote vom Firmenarbeitsplatz aus. Das ist zum Beispiel eine ganz praktische Adresse, die mit einem Anonymizer anzusurfen wäre. Welche anderen Adressen das sein könnten, würden wir ganz gerne von euch hören unter 0331 70 97 110.
Und gerne auch anonym.
Gerne auch anonym, genau. Gehen wir hier in die 2. Hallo Bernd. Hier geht gerade gar nichts mehr, das ist auch super.
Aber dein Kopfhörer geht noch, oder?
Was? Ich werd irre. Warte mal. Bernd?
Ja, hallo.
Hey, hallo Bernd.
Ja, hallo. Ich hätte da mal gern zwei Fragen.
Fragen, auch gut.
Ja, zum einen, warum funktioniert der Yap nicht bei zum Beispiel Casa? Warum? Also wäre es rein technisch möglich oder?
Das haben wir, da hatten wir schon geklärt. Technisch möglich ist es,
ja.
Aber er funktioniert nicht, weil mit Casa eben auch recht häufig, wie soll man es nennen, Gesetze gebrochen bzw. gebeugt werden.
Naja, der technische Grund ist ja, dass dieser Anonymizer hier nur für Web ist.
Ja, aber technisch möglich wäre es, also um die Frage
ja, korrekt Moment, zu Moment, also Peer-to-Peer funktioniert so, dass du deine IP bekannt gibst, damit Leute von dir deine Platte leer saugen können. Das ist ja genau die Idee, dass du auch uploadest und wenn du durch einen Anonymizer gehst, dann sieht der gegenüber dich deine IP, sondern die vom Anonymizer. Daher kann Peer-to-Peer über Anonymizer nicht funktionieren.
Also rein möglich, rein.
Moment mal, eben haben wir doch gehört, dass es technisch möglich wäre, aber ausprogrammiert ist, Fefe.
Ja, ich sag ja, es wäre technisch prinzipiell möglich.
Nee, du hast gesagt, es kann nicht funktionieren, doch es kann.
Nein, also Peer-to-Peer kann nicht funktionieren. Du kannst prinzipiell sowas wie ICQ darüber machen.
Ja,
aber Peer-to-Peer heißt gerade, dass du dich direkt zu dem Gegenüber verbindest und ihr gegenseitig Daten austauscht.
Also ja. Peer-to-Peer ist doch, wenn ich das mal zitieren darf, was ich auf einer Veranstaltung neulich gelernt habe, ist das Prinzip, wenn Kühe auf einmal Gras scheißen.
Was war das für eine Veranstaltung?
Ja, Moment, es geht ja darum, dass man da Ressourcen shared. Dass man da Ressourcen shared. Ja, oder wie du es auch immer nennst, dass eben, hier geht es aber bei diesem Dienst ja rein um das klassische Modell. Es gibt irgendwo einen Server, von dem kann man Internetinhalte abrufen und man möchte eben nicht seine Zieladresse da hinterlassen, seine Absenderadresse hinterlassen, Entschuldigung. So, und was du mit File-Sharing bzw. Peer-to-Peer machst, ist ja was ganz anderes, nämlich eben aus dem klassischen Modell des, hier gibt es einen Sender und da gibt es mehrere Empfänger und der Sender soll nicht wissen, wer die Empfänger sind, auszubrechen und dich ja ins Austausch von Dateien zu begeben und das ist ja was ganz anderes und dazu ist zumindest dieser Dienst hier nicht sozusagen konstruiert, auch wenn man das technisch natürlich auch für File-Sharing und irgendwie Peer-to-Peer und den ganzen, wie gesagt, grasscheißenden Kuhhaufen installieren könnte.
Also rein, es wäre zwar machbar, aber dieses Programm bietet es nicht an. Also,
richtig.
Ja. Und meine zweite Frage, und zwar ist ja auch eine weit verbreitete Sache, und zwar einen Pub zu nutzen, auf dem man Dateien ablädt, dass dort die IP-Adresse nicht mitgelockt werden könnte. Wäre dies möglich?
Ein was zu nutzen?
Ein Pub, also
das ist eine englische Kneipe, die um 23:30 zumacht.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit, ist schon okay, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also sprich, ich scanne jetzt diverse Server ab und...
Du meinst deinen Webserver, auf dem ein Ordner, der Pub heißt, liegt, in dem es Dateien gibt, die du dir holen möchtest?
Naja, wo ich auch eventuell auch was ablege und auch für andere Leute. Also sprich, wenn ich mich dort einlogge, dort eventuell Dateien ablege, natürlich völlig legale Dateien, und die sich dann jemand runterladen kann, wenn ich eben halt nicht online bin. Ja, ob dies möglich wäre, dort was abzulegen, ob es überhaupt möglich wäre, ohne dass meine IP mitgelockt wird.
Also deine IP wird nicht mitgelockt, wenn du die Inhalte aufrufst, und es wird auch nicht die IP mitgelockt, wenn du versuchst, Inhalte dort abzulegen. Allerdings ist im JAP eine Sperre eingebaut, die verhindert, dass du riesengroße Dateien ins Netz laden kannst. Es ist eine Software, die zum Abrufen gedacht ist.
Aha.
Diese Sperre, die wir da eingebaut haben, ist deshalb da, weil wir eben verhindern wollen, dass zum Beispiel irgendwelche Verrückte anfangen, zum Beispiel illegale Inhalte darüber zu verbreiten. Es ist also auch wieder eine Sicherheitsfunktion insofern, die verhindert, dass eben der Missbrauch besonders groß wird. Du kannst darüber natürlich E-Mails versenden über GMX oder andere Web-Interfaces. Da musst du ja auch Daten gewissermaßen hochladen auf den Server, bevor du sie wegschicken kannst. Und genau das Gleiche kannst du natürlich mit deinen Pubs auch machen.
Ja, und jetzt, wie groß dürften die Dateien denn sein?
Das kann ich dir im Moment nicht sagen. Da müssten wir schnell unseren Entwickler anrufen, aber der liegt bestimmt schon im Bett. Es kann auch sein, er sitzt am Rechner. Müssen wir mal gucken. Also vermutlich irgendwas in der Größenordnung von so 20, 25 Kilobyte. Es könnten auch etwas mehr sein.
Ja. Okay, meine Fragen sind beantwortet. Schönen Dank.
Moment, schön, tschüss. Wofür würdest du denn den Achso, benutzen?
Ciao.
Wofür würdest du ihn denn? Naja, hat doch gerade gesagt, wofür er ihn benutzen würde. Ja, oder nicht?
Okay. Naja,
Entschuldigung.
Stimmt schon. Ja, okay.
Du hast ja. Sebastian. Sebastian?
Ja?
Ja, du bist dran.
Das ist gut.
Ne?
Hallihallo.
Sprich mal ein bisschen lauter, bitte.
Aha, gut. So,
ja,
besser?
Ja, sehr schön.
Ja, also die technische Frage nach dem Aussuchen der Betreiber der Mixe. Nach welchen Kriterien sucht ihr diese Betreiber aus, dass sie dann halt auch zuverlässig sind? Und vielleicht gleich anschließend das hypothetische Beispiel, es könnten sich ja beispielsweise ein Strohmann des BKA und diverse andere Leute rings um die Welt absprechen, dass sie sich bei euch ebenfalls melden und einen Mix betreiben wollen und sozusagen eine eigene Kaskade bilden. Und damit wäre ja dann dieses Verschlüsselungs- und Sicherheitssystem des JAPs dann wieder ausgehebelt, weil der Erste wüsste ja vom Letzten und die dazwischen kennen sich auch. Und damit könnte man ja im Grunde dann die Daten wieder entschlüsseln und auch zu den einzelnen Benutzern zuordnen. Würde das gehen?
Genau, also wenn alle in einer Kaskade zusammenarbeiten, um eben zu enttarnen, dann hast du völlig recht, dann wäre das tatsächlich möglich. Es ist momentan so, wir befinden uns ja noch in dieser Forschungsphase und Entwicklungsphase, dass wir alle, die einen Mix betreiben wollen, sagen wir mal, ein bisschen angucken, also gucken halt auf deren Webseiten, aber im Prinzip kann jeder, der die entsprechende Bandbreite hat und auch das technische Vermögen, sowas zu betreiben, kann sich bei uns melden und hat gute Chancen, Mixbetreiber zu werden. Die spätere Phase, wenn die Software dann fertig entwickelt ist und vielleicht auch mal richtig eingesetzt wird von zum Beispiel irgendwie einer Betreibergesellschaft oder vielleicht auch sich sozusagen frei und anarchisch dann einfach Mixe finden, die Phase, die ist völlig ungeklärt. Wir arbeiten momentan daran, dass dieser Informationsdienst, über den man überhaupt erfährt, welche Kaskaden eigentlich da sind, der könnte nämlich genauso angreifen, erstmal ein verteiltes System wird. Es gibt momentan einen einzigen, der wird von uns betrieben und es soll zukünftig viele unabhängige solche Infoservices geben. Und die können dann eben, wenn beispielsweise einer betrügt oder so, sich auch gegenseitig kontrollieren. Das ist der erste Schritt und der nächste Schritt wäre dann, dass man irgend sowas bräuchte wie ein Reglement, wie man eigentlich neue Mixbetreiber hinzunimmt. Es ist im aktuellen Zustand so, dass jeder Mixbetreiber sich verpflichten muss, in einer sogenannten Selbstverpflichtungserklärung, die kann man auch auf unserer Webseite angucken, und in der steht eben drin, dass er keine Daten sammelt und Leute nicht beobachtet.
Ja.
Ich muss dazu sagen, dass diese Selbstverpflichtungserklärung noch in dieser Vor-BKA-Beschluss-Ära geschrieben wurde und natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr ganz aktuell ist. Auch hier arbeiten wir momentan daran, dass diese Selbstverpflichtungserklärungen geändert werden, und dann müssen sich natürlich alle Mixbetreiber, wenn sie das wollen und in der Lage dazu sind, auf die neuen gewissermaßen Konditionen dann auch committen.
Selbstverpflichtungen in Deutschland sind aber nicht unbedingt das, was man als glaubwürdig bezeichnen kann, oder? Ich meine, die Industrie macht es seit Jahren und es kommt nichts
bei rum. Die FDP macht seit Jahren.
Ja, Dosenpfand, sage ich nur.
Ja, es gibt im Moment keine andere rechtliche Handhabe. Man könnte natürlich einen echten Vertrag schließen, allerdings unter juristischen Gesichtspunkten ist die Selbstverpflichtungserklärung auch nichts anderes als ein Vertrag.
Mhm. Und technisch umprogrammieren, dass aus diesen Kaskaden ein Ring wird?
Es wäre denkbar, dass man zum Beispiel auch den Benutzern die freie Auswahl gibt, welche Mixe sie eigentlich benutzen wollen. Das wird viel diskutiert und es wird sehr häufig auch von unseren Benutzern vorgeschlagen. Es gibt allerdings etliche wissenschaftliche Papiere, in denen relativ gut auch für die Allgemeinheit beschrieben steht, dass das die Anonymität der Benutzer eher senken würde. Also du musst dir einfach Folgendes vorstellen. Alle Benutzer in einer Kaskade, die gleiche Reihenfolge dieser Mixe benutzen. Die sind zusammen anonym. Wenn du jetzt allein, sagen wir, 3 Mixe so konfigurieren kannst, dass sie in beliebiger Reihenfolge von jedem Benutzer zusammengeklickt werden können, dann kannst du dir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie viel Benutzer sozusagen die gleiche Kaskade zusammenklicken. Nehmen wir an, das ist gleich verteilt, und du wirst einfach feststellen, dass die Anzahl derer, die gemeinsam anonym sind, bei gleicher Verkehrslast viel, viel geringer ist. Sodass also mit steigender Anzahl von Mixen, die du zusammenklickst, eben deine Anonymität noch nicht mal wirklich steigt, weil einfach die Benutzerzahl dann zu gering ist. Sodass das also nicht besonders sinnvoll ist, also um nur einmal ein Argument zu bringen, warum man es so nicht machen sollte. Wer es genauer wissen will, kann das alles in den wissenschaftlichen Papieren nachlesen. Auch hier einfach eine E-Mail schicken an unseren Support, und dann bekommt man die entsprechenden Links im Internet.
Okay, okay. Alles klar, das war die Frage. Vielen Dank.
Okay, gute Nacht noch. Tschüss. Tschüss.
Mehr GEZ-Gebühren
zahlen. Was möchtest du?
Ich muss noch mehr GEZ-Gebühren zahlen, fällt mir gerade auf.
Das, ja, das solltest du tun, ja.
Genau.
Weißt du was?
Genau.
Fefe, wir melden dich jetzt einfach mal online an. Du hast es ja bestimmt vergessen, ne?
Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich zahle ja schon.
Schade, schade, schade. Chaos Radio 85 ist hier. Wir sprachen die ganze Zeit über Anonymizer. Und natürlich wollten wir wissen, was denn sich anonym anzugucken lohnt. Und eine Sache, die sich sicherlich anonym anzugucken lohnt, sind Seiten mit Inhalten, die vielleicht nicht systemstabilisierend sind.
Ja, wenn man sich das Internet so anguckt, früher, also ganz früher, als das Internet so aufkam, die Mailbox nicht so aufkam, da haben wir immer davon geredet, naja, also dann hat endlich jeder die Chance zu publizieren, dann können wir endlich mal Inhalte publizieren, die nicht mit den Mainstream-Medien zu tun haben. Und es hat erstaunlicherweise doch eine ganze Weile gedauert, bis tatsächlich Inhalte, die qualitativ hochwertig sind und trotzdem nicht mit den Mainstream-Medien zu tun haben, in die Netze gekommen sind. Eigentlich kann ich schon so sagen, so erst in den letzten anderthalb Jahren ist da tatsächlich eine Szene entstanden, wo Leute angefangen haben, Inhalte zu produzieren, die wirklich es würdig sind, auch wahrgenommen zu werden.
Und du meinst Weblogs?
Weblogs ist zum Beispiel ein Trend, der sicherlich sehr, sehr lebendig und sehr interessant ist.
Weblogs ist eher ein Aufsatz. Also Weblogs sind hervorragend dafür,
die eine wirklich sehr obskure Zeit bekannt zu machen, wenn die eine coole Story bringen.
Also außerdem finde ich das ein bisschen überheblich, wenn du sagst, erst seit anderthalb Jahren. Also es ist doch einfach mal so,
dass... Ich rede vom Massentrend, Andi. Nicht, dass es das, ich sage nicht, dass es das nicht gab, aber es ist jetzt tatsächlich erst ein Trend, der so in den letzten anderthalb Jahren entstanden ist, dass plötzlich viele, viele interessante Sites gibt, wo Leute tatsächlich anfangen zu sagen, okay, ich will dieses Internet nicht nur als großen Trichter in mein Hirn haben, wo irgendwie mir die ganze Scheiße reinkommt, sondern ich möchte tatsächlich anfangen, meine Meinung, meine Recherchen, meine Dinge da rein zu tun. Und
ja, vor allen Dingen, dass es auch saubere Recherchen gibt, die undogmatisch daherkommen. Richtig. Das ist noch gar nicht so lange.
Genau.
Also das gibt es so, vielleicht ja anderthalb Jahre.
Viele von den Sachen sind halt nur nicht besonders systemstabilisierend, weil die systemstabilisierenden Sachen finden sich halt in Mainstream-Medien naturgemäß. Wir wollen gerne jetzt mit einem Gast reden, per Telefon, Christopher Albrighton.
Ah, hier.
Hey, Christoph. Hi. Christoph, I'm just doing the introduction in German, then I'm coming to questions.
Sorry?
We're just doing the introduction in German,
So
don't worry.
Christoph hat die Zeit Back to Iraq gemacht. Da ging es darum, unabhängige Berichterstattung sozusagen vom Anfang des letzten Irakkrieges aus dem Irak zu machen, also nicht im Rahmen von CNN oder anderen Mainstream-Medien. Und wir können ihn ja gleich mal fragen, wie er das gemacht hat. Christoph, you did the back to Iraq side for what reason precisely?
Well, I started out in October of last year as a way of raising money to go back to Iraq because I had a strong hunch that the United States would be going to war sometime in 2003. I actually thought it would probably be in the fall of 2002, but I was wrong and they pushed it back farther. And the reason I did that is because I felt that it was important to get an independent eye, you know, a set of eyes in there to see what was going on and to report back as honestly as possible without any kind of influence from either a corporate pressure or advertising pressure or being embedded with the U.S. military or anything like that. I raised money from my readers, ultimately about $14,000 American dollars, and then at the time, you know, I took $10,000 and went over there and reported back just for the readers. There was no one else that I was reporting for.
Well, what
so
kind
I just
of,
felt
what,
it was very important to do that.
What kind of equipment did you use during your time in Iraq?
It was pretty basic. It was just a laptop, a satellite phone, a digital camera, and a GPS receiver. And that was it, really.
And you have a fairly professional journalistic background, so you worked for a lot of mainstream media.
Right. I used to be a national writer for the Associated Press in New York. I used to write for the New York Daily News. I've been a journalist for over 13 years, writing for newspapers and magazines and websites and wire services.
And so was that one of the reasons that you felt that there should be some more independent reporting? Was there a lot of things that you said, okay, this would influence my reporting if I would go over there for, let's say, AP or whatever?
Well, the AP is kind of a unique institution in journalism in that it is a not-for-profit, and it doesn't have any advertising on it. So the AP has to be taken out of that equation. It's probably about the purest form of American journalism you're going to have. Everything else is commercial and for-profit, generally speaking. But I went over there because I felt that a single person, or maybe a small team, you know, hypothetically, but a single person would be much more nimble, would be much easier to get around. I wouldn't need to stick with the pack. I could go cover things that I wanted to go cover. And plus, I could give the readers a chance to basically assign stories to me. If they wanted to find out about Turkmen or something happening in Mosul or Kirkuk, and it was a good story idea, and it wasn't too outlandishly dangerous, yeah, I would go and do that, which you really can't do with any other kind of media. You generally answer to editors, who say, okay, you know, here's the story of the day that we're getting. When you're out in the field, go check that out. And there's not a lot of room sometimes for enterprise reporting.
What's your experience with the mainstream media in that kind of battlefield that was, if I understood correct, mainly coming with the U.S. Army in this embedded team stuff?
Well, I was in the north, in the Iraqi Kurdistan region, and so there wasn't much, I don't think there were any embedded journalists up there because there just weren't a lot of American troops up there. But my experience with the mainstream journalists is that the press, the newspapers and magazines, they did a pretty good job. They tended to focus on what was expected of them in terms of, you know, here's the kind of grand story of the day and things like that. But they also had some more freedom. The television journalists, not so great. They tended to be very sensationalistic. They went for very simplistic stories. They were quite a bit more patriotic, I guess you might say. Others would say nationalistic than other media that I found. I think overall, the print media in the war, whether they were embedded or not, did a pretty good job. I think and I'm speaking of the American media right now. excuse me. And I think the broadcast media, the television media, American media, was almost uniformly awful. It was really bad. It was basically very rah-rah, here are boys, you know, go team kind of thing. It was very much like a sporting event.
How did you establish credibility for yourself? Because, I sitting in Germany somewhere, could do a web blog and pretend I'm in Iraq.
Yeah, well, you couldn't do it with the kind of details that I was able to put out there.
I could make them up.
You could have made them up, yes, yeah. But I also had pictures. And I was able to write with authority, and I had established an authority in the months leading up to the war. I started this back in October, and I had been there last summer as well. So this was my second trip into Iraq. And I was able to build on that and build my readership up. And they trusted me. What happened is that I didn't establish credibility with the reader so much as they awarded credibility to me. And that's a really significant difference when you don't have, say, like a New York Times business card with you. Mm-hmm. What you do is you write honestly and truthfully. You respond to the readers. You try to present as accurate a picture as one can. And you don't make some grandiose false claim to this objectivity, which is not really going to happen. All you can do is try to be as fair as possible. And that's how I establish credibility.
Part of the appeal of your story was how you got into Iraq, and from reading the weblog, you got a feeling, okay, there's something really happening. So people were more or less fevering with you. Is he getting in? Will he make it? And stuff like that. Did you feel that this part of adventure stuff was more or less getting a little bit into the way of your goal of reporting, or did you feel, okay, this is part of the story, this is what I was here for?
Well, yeah, a little bit. I would have liked to have taken more of the focus off of me and more on the story, but I also know that at the same time, a lot of the people reading it had become personally invested in what I was trying to do, and they were in the kind of getting into Iraq, which was a very harrowing journey through these mountains that we had to walk through. People really began to care about me and my friend that I was traveling with really personally, and so I felt a bit of a responsibility to kind of keep some of that in there. And yeah, there was probably there was definitely an aspect of marketing, you might say, in terms of keeping readership to kind of say, okay, here's some of the adventure stuff, but here's also some of the news and here's some of the story. Really tried to keep away from, once I got into Iraq, tried to keep away from that kind of adventure reporting. It was still told from a first-person point of view, and I was a person in the story going. But I think as someone who was trying to create a new medium here and a new way of doing journalism, it was kind of a bit of an experiment. Sometimes it worked well, other times it didn't work so well. But I think that's probably to be expected in any kind of new endeavor like this.
Did the mainstream media in some kind react on you?
Well, a lot of people did stories on me before I left. They did stories on the website, and they're like, hey, look at this crazy guy raising money to go sneak into Iraq and cover a war on his own. But I don't think I pushed coverage in any way. I mean, I had a fair number of readers. At the height of the war, I was having 23,000 people a day reading the website. And I've had a total of almost 600,000 people visit the website since January 17th when I started keeping continuous records, but I don't think that was really enough to push any story into the mainstream media. So, it would be nice, but you know, maybe the next time. This was the first time something like this had really been done, so I think it's kind of interesting to see what comes next.
Did you have some sort of base camp or home base or someone at home who could send you some leads you could follow, or did you just wait there for your customers, let's say, to call you and say go there?
Well, there was some of the readers emailing me and telling me what was going on. I was able to get online in Iraqi Kurdistan and actually read some of the other stuff that was happening, you know, like the New York Times or BBC or anything like that.
And did they send
I was able to get some input of what was happening around the country, not just in my little bubble. But I had my brother who was doing a lot of the technical stuff here in the United States where my server was based. And so he would email me things like, hey, you know, this is what's going on, be careful here, or that kind of thing.
Did someone send you to verify other people's stories?
No, no one asked me to do that.
Surprising.
And I was too busy with my own stories to worry about the other stuff. I was, you know, like, it'll take care of itself.
Okay, what do you think about the future? Is this is a kind of method of journalism that will establish itself, or is it only possible in crisis mode?
Well, that's a good question.
Thank
and
you.
I'm not sure of the answer yet. I hope that, you know, I was just the first and not the last. However, I do suspect that it may have a bit of a crisis kind of flavor to it, in that these things will really only take off in times of great crisis that attract a great deal of controversy, like the Iraq War did. You don't really see, you know, bloggers or independent journalists raising money online to go cover Liberia, for example, or Sierra Leone anymore, or Congo for that matter. It's very dangerous, for one, and the reward monetarily is nil. I mean, I have no money to show for it whatsoever, but that's fine. I didn't go into it for the money. I went into it just to kind of see if it could be done. So you've got to have a kind of natural confluence on these big projects like this of controversy, probably a bit of adventure, danger reporting, and something that really splits people into, you know, into two or more camps, like the Iraq War did. I mean, there was a big, big pro-war side here in the United States, and then there was the rest of the world.
Will you do it again?
So I'm not quite sure. I'm trying to work out a new way with some friends and some colleagues. We're trying to set up a new kind of subscription service that would have correspondents based around the world who are regular journalists in their day jobs, but they have, you know, extra stuff that never really gets into their publications that they're working for, that they could contribute to this, and people might subscribe for maybe $30 a year, and they would get these kind of slice of life stories from Indonesia, from Congo, or South America, or anything like that.
Also using that method of direct feedback to the correspondent?
Using the direct method, yeah. I think the direct feedback to the correspondent is really, really what kind of makes this some of the more interesting parts of what's happening.
Yeah.
Because no longer is it a one-way communication from the editor to the reporter to the reader. It's now a conversation between the reader and the reporter. And the editors, or rather the readers, actually become the editors.
Yeah, I think that would be the key part, in that not some anonymous editor decides what kind of story is being made, but that people can give you hints and say, okay.
Exactly.
Yeah.
And I mean, no reporter, no journalist with any experience would ever rely completely on what the readers want. I mean,
sure.
that
never.
That's not quite what I think. I mean, I have my own news judgment, and you know, if someone gave me a stupid idea, you know, I'm not going to follow up on it simply because a reader gave it to me.
Sure.
But I'm also aware enough that I don't have all the ideas at all, and there are a number of people who would come up with things that would that I would never have thought of, but that ended up being a good story. And I was like, oh, okay. I did something on the Turkmen front, which is a smaller. How familiar is the Turkmen front in Germany?
It's quite familiar.
Okay,
of course,
I wasn't sure.
For me, it's quite familiar, but I am a journalist. I don't know. What are you guys? Turkmenistan? Guys, come on, guys! All right, I know what you're talking about.
Right. Well, I hadn't thought of it really as a story because I didn't think it would be of that much interest. But a number of my readers wanted to know about it, and mm-hmm. I figured out, well, sure, look into it. And it turned out to be actually a pretty interesting story. Got to sit down with one of the presidents of one of the three main Turkmen parties in mm-hmm. Iraqi Kurdistan. Turned out to be a very interesting interview that talked about the kind of ethnic tensions that were going on in Kirkuk and in Erbil and in Sulaymaniyah, and that just this past weekend kind of boiled over again. So it was a good idea that I didn't come up with, and that was totally driven by my readers.
Do you regret the idea? Looking back, would you do it again?
The Turkmen story?
No, the whole idea, just spending half a year or 1 year of your life going to some desert country, basically not earning any money.
Yeah, sure. I mean, the whole point of earning money is to do stuff like this. I don't do this to get rich, and I really don't need to get rich or anything like that. All I need to do is pay my bills, pay my rents, and then have enough left over that allows me to go to some place and do something like this. That's really, I would totally do it in a minute. And I'm still raising money, and I'm still trying to get back there to kind of write about the occupation and this guerrilla war that's going on. So if anyone wants to keep donating and send me back for a longer period of time, I was there for a month. I'd like to go back for like 2-3 months this time.
So where could we do giver donations?
Oh, you can go on the website, www.back-to-iraq.com, and there's a make a donation button on there using PayPal, which I think is available in Germany. I think they...
It is, yeah.
What would happen if someone gave you $100,000 or something? Is there some kind of equipment you would like to have immediately?
I would buy my own satellite phone. Because I rented it last time, and so I would buy my own satellite phone. But
so a colleague of mine, they stole one from a colleague of mine in Amman, maybe.
I could find it for you. Yeah. But no, I basically have everything else I need. I don't really need to buy any other equipment. Let's say someone gave me that much money. First of all, I would be very leery of taking that much money, because the whole point of this is to stay independent and as diffused as possible. I want a lot of readers giving small amounts as opposed to one reader giving a great deal of amount, because that way no one has any great single amount of pressure. And that way I think it also builds up my credibility. I mean, I'd rather have, you know, $5,000 donations than one, you know, $25,000 donation. You know, if one person does that, they have influence over you, and I don't want that to be, I don't want there to be even the hint of influence in that sense, because I really want to be as accountable to all of the readers as opposed to just one.
Okay. Thank you very much, Chris.
Oh, thank you. I appreciate being on.
Yeah. Okay. Then good luck for donations.
Thank you very much.
Okay, bye bye, thank you.
Tschüss.
Tschüss. Bye. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal angucken wollt, jetzt mal auf Deutsch, www.back-to-iraq.com. Berichterstattung, und zwar unabhängige Berichterstattung über den Irak, aus
Irak
dem Irak während des Irakkriegs. Bitte?
Irak mit Q geschrieben, ist ein Ami.
Ja, danke schön. Über den Irakkrieg und aus dem Irak vor allen Dingen, und das von einem professionellen Journalisten, der möglichst wenig Dogmen in seine Arbeit verarbeitet. Witz, Witz. 4 Minuten nach Mitternacht. Blue Moon. Chaos Radio 85, wir sprachen den ganzen Abend über Anonymizer. Jetzt gerade haben wir mit jemandem gesprochen, der eine alternative Informationsquelle bietet, denn alternative Informationsquellen könnten eine Adresse sein, die per Anonymizer angesurft werden wollen, weil vielleicht ihr irgendwo arbeitet oder irgendwo sitzt, wo niemand mitkriegen soll, dass ihr euch aus anderen Quellen, also aus etwas anderem als den Mainstream-Medien informiert. Wir lehnen uns jetzt ein paar Minuten zurück und verdauen, was wir gerade alles auf Englisch gehört haben und melden uns wieder nach der Musik.
We'll be right back.
Chaos Radio 85 immer noch, ein bisschen Musik gehört, um uns vorzubereiten auf quasi den Nachrichtenticker, den der Kollege Müller-Magun an dieser Stelle zum Besten geben möchte. Möchtest du am Anfang schon einen...
Jetzt kommt erstmal der Trommelwirbel.
Oh, der Trommelwirbel, warte mal. Der Trommelwirbel.
Der Chaos Radio.
Oh, scheiße. Da war, also das war, da war jetzt...
Ich glaube, das hat unsere Glaubwürdigkeit in Verruf gebracht.
Ja, es ist ja auch, wenn wir Roland Koch zum Beispiel glauben dürfen, nicht wichtig, die Wahrheit zu sagen, sondern nur glaubwürdig zu sein.
Oh, jetzt, wo du es sagst.
Ne? Mhm. Und da hast du noch... Ja. So, leg los.
Whereisthemoney.org. Der Rechnungshof der USA hat bei einer Buchprüfung für das Jahr 2000 gefunden, dass im Verteidigungsministerium 1,1 Milliarden US-Dollar, ja, im Moment Billionen, ach du Hilfe, nicht Milliarden, verschwunden sind. Das nennt sich dann Unsupported Account Entries. Eine Buchprüfung beim HOD, das ist das Housing and Urban Development, fand heraus, dass alleine während der Dauer der Buchprüfung zu den bereits vermissten 17,6 Milliarden Dollar noch Anpassungen für weitere 59,6 Milliarden Dollar in die Bücher aufgenommen wurden. Ja, das kann ich hier nicht lesen. Schade.
Vielleicht bereitest du dich da nochmal erneut drauf vor.
Ja, Mensch, du hattest da doch noch diesen weiter? Trommelwirbel.
Genau, mach doch mal den Trommelwirbel.
Der Trommelwirbel. Jetzt mach du mal lieber da deinen gekrempelt.
Ja, Entschuldigung, das ist hier irgendwie in Vierpunkt ausgedruckt.
Ah. So, und wir versuchen es jetzt nochmal. Also quasi der Chaos-Radio-Nachrichtenticker mit Andi Müller-Magun.
Vor dem Hamburger Amtsgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen drei Polizisten aus Thüringen begonnen, die bei einem Großeinsatz gegen Demonstranten in der Hansestadt im vergangenen November zwei in zivil gekleidete Kollegen aus Schleswig-Holstein dienstunfähig geprügelt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft warf den Beamten im Alter von 23, 29 und 30 Jahren vor, vorsätzlich und ohne ersichtlichen Grund mit ihren Schlagstöcken wiederholt auf Kopf, Arme und Beine der Zivilpolizisten eingeschlagen zu haben. Die Geschädigten erlitten Prellungen, sie waren eine Woche lang krankgeschrieben. Die Angeklagten stritten die Vorwürfe jedoch ab. Das sechs Monate alte Department of Homeland Security in den USA hat bisher etwa 40% seiner 160.000 Angestellten als Watchers, also als, ja, wie sagt man das? Als
Beobachter
an Flughäfen zu einem durchschnittlichen durchschnittlichen Jahresgehalt zu $29.000 angestellt, hat aber auch 324 Beerdigungsdirektoren? Das kann doch nicht wirklich hier stehen.
Ja, doch, doch.
Doch, hier steht wirklich Beerdigungsdirektoren, 128 Pharmazeuten, 25 Anthropologen und 41 Fingerabdruckspezialisten sowie 30, was ist das denn hier?
Prediger.
Prediger. Also 30 Prediger haben die auch noch angestellt.
Vielleicht willst du das vorlesen, Frank?
Also, ja, aber das versteht ja keiner. Also auf gut Deutsch,
jetzt im Moment auch nicht.
Die Amerikaner haben sozusagen unter dem Begriff der Homeland Security eine ABM-Maßnahme eingeführt, wo sie halt Beerdigungsdirektoren, Pharmazeuten, Prediger und Mann, ist das ein Schwarz. Und gleich mal diesen Trommelwirbel bekommen. US-Piloten werden jetzt mit dem Umgang mit Pistolen trainiert, sollen Waffen im Cockpit dabei haben. Deckt sich übrigens mit Meldungen aus Flugzeugen wie aus der El Al, wo es im oberen, also im ersten Stock sozusagen keine First Class gibt, sondern da sitzen dann Soldaten, die schwer bewaffnet sozusagen schussfähig für den Fall, dass jemand das versucht, das Flugzeug zu entführen, bereit sitzen und die Flugzeugmantel, also die Ummantelung der Flugzeuge selbst ist auch dagegen gehärtet, dass etwaige bei Schießereien nicht etwa ein Loch in die Flugzeugaußenwand hineingerät und dann ein Druckabfall entsteht. Sondern
bauen die Israelis Flugzeuge aus Blei?
Naja, die lassen sich einfach mal ganz normale Flugzeuge nochmal zusätzlich verhärten, damit die da in aller Ruhe drin rumballern können. Das Umweltministerium hat auf Geheiß des Weißen Hauses über die Gefährlichkeit der Gesundheitsrisiken durch den Staub des World Trade Centers Felix, hier fehlt der Rest des Satzes.
Gelogen.
Sorry. Naja, dann machen wir ein bisschen Musik, da können wir wenigstens, ne?
Nachrichten, die Andi gerade vorgelesen hat, die stammen natürlich nicht aus den, also improvisiert.
Ah.
Die stammen natürlich nicht aus den Mainstream-Medien. Und wir haben alle so ein paar Sites, die wir gelegentlich angucken und die halt nicht so irgendwie unbedingt Spiegel und sonstige Mainstream-Medien sind, von denen wir versuchen, so ein paar Informationen zu beziehen. Einige davon sind halt kostenpflichtig, manche sind halt auch einfach mal so ein bisschen durchgedreht, wieder andere landen auch ganz schnell mal in der Verschwörerecke. Was uns interessieren würde, ist, was für alternative Nachrichtenquellen benutzt ihr denn? Es gibt halt so die, die halt jeder kennt, sowas irgendwie, sowas wie Indymedia oder sowas, aber eigentlich in, für mich eigentlich eher sowas wie ein Heise-Forum für irgendwie die Linksintellektuellen ist. Aber es gibt da sicherlich auch noch jede Menge Sites, die uns zum Beispiel nicht bekannt sind, die uns auch interessieren würden, wo es halt Nachrichten gibt, die nicht überall erscheinen. Da würde uns mal interessieren, was ihr da so benutzt. Ruft uns doch einfach an unter
0331 für Potsdam 70 97 110.
Surftipps abliefern jetzt im Chaos Radio. Welche alternativen Nachrichtenquellen sollten wir uns angucken und sollte sich jeder angucken, der diese Sendung hört und vielleicht auch nicht hört, auf dass es ihm weiter erzählt wird. 0331 70 97 110.
Also diese Sendung war nicht nur, also der zweite Teil dieser Sendung war nicht nur gedacht, um euch zu fragen, was ihr für coole Sites kennt, sondern im Grunde sind wir auch mit dem Anspruch heute hier, euch zu motivieren, selbst solche Sites rauszusuchen. Denn das ist nicht wie bei Spiegel und, weiß ich, Süddeutsche, dass man da eben zwei, drei URLs hat und da geht man halt alle paar Tage gucken und da stehen dann eben die Nachrichten, sondern es ist schon so, dass man da eher so eine Liste von 20, 30 Sites hat, die mehr oder weniger häufig aktualisiert werden und vor allem ist es durchaus so, dass man sich durch eine Flut von Meldungen tatsächlich durcharbeiten muss, von denen eben, sagen wir mal, wenn es hochkommt, 20-30% tatsächlich qualitativ wertvoll sind und auch interessant sind und auch vertrauenswürdig sind. Also ich habe hier auch ein Beispiel für eine besonders krasse Desinformationszeit da und es gibt halt auch so Verschwörungstheoretiker, die wirklich völlig abgefahrene Sachen, Zusammenhänge daherstellen. Also das ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht zu Spiegel.de surft zum Beispiel, weil viele Leute würden beim Spiegel sagen, okay, das sind erfahrene Journalisten und so die übelsten Enden werden von denen rausgefiltert. Das gibt's halt nicht, wenn man sich völlig unabhängig informiert.
Ja, aber wie willst du dann feststellen, ob jemand glaubwürdig ist oder nicht?
Na, das ist ein Gefühl, was man entwickeln muss. Also ich habe hier eben diese Liste, die Anni hier vorgelesen hat, das ist im Grunde eine Liste von Sachen, die in den letzten 3-4 Tagen so über... Wir haben im CCC eine Mailingliste so unter Papupels, wo wir uns sowas halt zuschicken. Ja, mhm. Und ich würde auch allen empfehlen, die heute zuhören und an alternativen Nachrichten interessiert sind, sich auch solche Mailinglisten aufzumachen oder einen Weblog und das mit Freunden zu scheren. Denn im Grunde ist es nicht sinnvoll, dass jeder komplett alle Sites durchgeht, sondern es geht eben darum, dass jeder guckt so ein paar Sites, die ihm interessant erscheinen, die sich mit Sachen beschäftigen, die ihn interessieren. Die guckt er durch und entwickelt dann eben auch ein Gefühl dafür, was glaubwürdig ist und was nicht. Aber man hat nie Schutz davor, dass irgendeine Site komplett Bullshit schreibt, um das mal ganz brutal zu sagen. Mhm. Das kann passieren, das passiert auch relativ häufig.
Also die Kunst besteht halt tatsächlich darin, für sich selbst zu denken. So, man übernimmt halt einen Teil des Prozesses, den man sonst an die professionellen Journalisten delegiert, nämlich die Abschätzung von dem, was jetzt als Wahrheit oder zumindest als plausibel gelten kann, die muss man dann halt im Zweifel selber tun. Und es gibt halt Sites, die sind halt, werden halt auch einfach mehr oder minder offen von irgendwelchen Geheimdiensten betrieben, die da halt ihre eigenen Sachen publizieren wollen. Also ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Debka.com, das ist halt eine israelische Site, die halt sich dadurch auszeichnet, dass sie häufig Sachen, also häufig gelegentlich Sachen hat vor allen anderen, die sich dann doch als wahr herausstellen, aber dass sie häufig genug aber auch einfach Desinformationen verbreiten, die halt irgendwie gerade im Interesse der Israelis sind. So, da muss man halt einfach so ein bisschen abwägen und so ein bisschen gucken, gibt es die Nachrichten noch woanders, wie plausibel ist es, passt es eigentlich mit dem zusammen, was man sonst noch so weiß. Andere Möglichkeiten.
Nenn noch mal ein Beispiel, wir haben gerade eine schöne Story gehabt in den letzten Tagen von Debka, hier die mit den Sick Insights im Irak.
Ja genau, also zum Beispiel eine der Stories, die gerade kam auf Debka, war, dass die Amerikaner bei Bagdad und bei Mosul anfangen, große Abhörstützpunkte aufzubauen, also so richtig große Abhörstützpunkte mit jeweils ein paar tausend Mitarbeitern. Das war halt eine Story, die halt auf Debka zuerst kam und die jetzt so nach und nach irgendwie doch auch mehr Bestätigung findet und die auch eigentlich genau zu dem passt, was man eigentlich erwarten würde, was sie da tut. Also insofern kann man wohl davon ausgehen, dass die möglicherweise wohl okay ist. Während des Golfkrieges gab es aber auf Debka 1000 Informationen darüber, wo sich Saddam Hussein heute gerade aufhält, die halt ganz offensichtlich einfach Unsinn waren. Und insofern muss man da halt immer so ein bisschen abwägen. Die Kunst dieser Abwägung geht tatsächlich wirklich am besten, wenn man es gemeinsam macht. Das heißt also, wenn man sich Informationen teilt und so ein bisschen versucht, auch ein Gefühl zu entwickeln. Wiederum, es gibt andere Sites, wie zum Beispiel FF.
Haben wir da auch ein deutsches Beispiel für solche Seiten, die da absichtlich Fehlinformationen vielleicht sogar im Auftrag von Ihnen
www.fokus.de.
Ja, gut.
Also www.spiegel.de. Ja, die klassischen Mainstream-Medien halt, kann man da schon durchaus nennen. Es gibt auch andere Möglichkeiten abzuschätzen, was die Glaubwürdigkeit von solchen Sachen betrifft. Also gerade was zum Beispiel diese Meldungen, die da gerade waren über die leichten Unregelmäßigkeiten im amerikanischen Haushalt, die sind in der Regel von Leuten, die es dann auch mit offiziellen Dokumenten belegen können. Also die dann halt einfach hingehen mit Freedom of Information Act und halt einfach versuchen, die Informationen aufzufinden und auch die Dokumente, die sie gefunden haben, halt einfach als Faximile auf die Webseite tun, sodass man auch selber nachlesen kann, was dann da tatsächlich eigentlich passiert. Und was wir eigentlich wollen, ist ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es diese, ich sag mal, alternative Nachrichtenszene in zunehmendem Maße gibt, sodass die halt in letzter Zeit entstanden ist und dass man da durchaus auch ein wesentlich weiteres Weltbild bekommen kann, als das, was halt eigentlich nur so in den normalen Nachrichten, die wir jetzt gleich wieder hören werden, übermittelt wird.
Ja, und vielleicht haben wir das Glück, nach den Nachrichten noch von euch Hörenden den einen oder anderen Tipp zu bekommen, wo wir uns denn noch informieren können, wenn wir nicht Mainstream-Medien benutzen wollen. Die Nummer dafür ist 0331 70 97 110.
Wenn Fritz in Frankfurt oder, dann 101,5. 101,5.
Halb eins, Thomas.
Fritz Info.
Mit dem Wetter in der Nacht gehen die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad zurück. Morgen wenig Wetteränderung. Es ist heiter bis wolkig, aber überwiegend trocken bei Höchstwerten um 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Karkow.
Ein Angestellter eines Kfz-Zulieferbetriebes hat an seinem Arbeitsplatz in Chicago 6 Kollegen erschossen. Der 36-jährige Mann soll angeblich wütend über seine Kündigung gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Da er nicht verhandeln wollte, stürmte die Polizei den Betrieb und erschoss den Mann. Die Bundeswehr soll ihren Afghanistan-Einsatz über Kabul hinaus ausdehnen. Mehr als 250 Soldaten sollen noch in diesem Jahr zusätzlich in die nordafghanische Stadt Kunduz verlegt werden. Das hat das Sicherheitskabinett in Berlin beschlossen. Voraussetzung ist allerdings, dass die UNO die Erweiterung des Mandats billigt. Woody Allen hat mit seinem neuesten Streifen Anything Else das 60. Filmfestival in Venedig eröffnet. 20 Filme bewerben sich um den Goldenen Löwen. Dazu gehört Rosenstraße von Margarete von Trotta. Es ist der einzige deutsche Beitrag. Der Film handelt von Frauen im Berlin der Nazizeit. Zum Sport. In der Champions League-Qualifikation unterlag Borussia Dortmund dem FC Brügge mit einem 2:4 im Elfmeterschießen. Damit darf Borussia Dortmund lediglich im UEFA-Cup noch international mitkicken. Und in einem Nachholspiel der ersten Fußball-Bundesliga trennten sich Hannover 96 und Hansa Rostock 3:3 unentschieden. Wir haben keine Verkehrsmeldung, wünschen gute Fahrt.
So. So klingt der Sommer in Berlin. Auf der Fritz Sommerhitfete. Mit zwei Dancefloors, mit Chillen im Columbia Fritz Sommergarten und mit ganz viel Sommer. Und wer in diesem Sommer an einem Samstag oder Sonntag Geburtstag hat, kommt mit 6 Freunden umsonst rein. Fritz, die Sommerhitfete. Samstag ab 23 Uhr im Columbia Fritz Berlin.
Und im Radio?
Fritz!
Das Chaos Radio 85, ein paar Minuten haben wir noch. Jo. Und gucken, wo wir Nachrichten lesen können, die nicht Nachrichten im Sinne von Nachrichten sind.
Also es geht auch gar nicht so darum, wo man jetzt die große Quelle hat. Also es ist nicht so, dass wir euch jetzt hier einen anderen Gartenschlauch reichen, den ihr euch bitte ins Gehirn schiebt und wo dann alles rausfällt. Im Gegenteil, also was ich auch immer sehr auffällig finde, wenn man anfängt, sich über alternative Quellen zu informieren, wie stereotyp die normalen Meldungen sind. Also ich fand es jetzt hier bei den gerade verlesenen Nachrichten zum Beispiel auffällig, die Meldung über den einsamen Irren, der losgelaufen ist und Leute erschossen hat. Das ist so eine Meldung, die man im Grunde mit ausgetauschten Namen und Berufen und Altern so, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat hat. Und im Grunde jedes Mal die gleiche Story, nur halt andere Leute. Und
aber wenn man immer anfängt, in Amerika.
Ja, immer in Amerika. Das liegt daran, dass die Amerikaner einfach mehr von diesem Zeug publizieren. Also es gibt auch in Europa solche Fälle und die kommen auch in die News, aber auffällig und besonders krass sind halt meistens die aus Amerika, weil da einfach News-Squads davon leben, dass sie solche Sachen rauspopeln und die werden dann halt danach bezahlt, als Erster am Markt zu sein. Also was ich sagen wollte, auffällig daran ist, wenn man sich alternativ informiert, da gibt's dann zum Beispiel so Meldungen wie jetzt, heute habe ich die gefunden, da gab's einen Jungen, einen 15-Jährigen, der war verzweifelt, stand in der Küche, hat sich ein Messer gegriffen und hat mit Selbstmord gedroht. Ja, die Eltern waren auch verzweifelt, haben die Polizei gerufen. Polizei ist angerückt und hat den Jungen vor den Augen der Familie erschossen.
Was?
Ja, genau. Also solche Sachen. Und es war nicht das erste Mal. Es war nicht das erste Mal. Das war jetzt das dritte Mal.
In welchem Land?
In Amerika natürlich. Also, ja. Ja, also ich würde sagen, die ganzen Meldungen, die man so normalerweise in Nachrichten hört, die sind schon selektiert in das Muster, was die Leute gewohnt sind zu hören. Ja, das heißt, wenn man einmal anfängt, diese Art von Meldungen bei den Leuten zu bringen und dann gibt's halt Beobachtungen, was hören die Leute gern, ja, oder was ist besonders populär, dann sind es eben immer die, ja, also es gab hier einen einsamen Irren, der hat Leute gecaptured und dann ist die Polizei heldenhaft gekommen und hat ihn einen Tag belagert und ist dann hat sich durch den Garten eingegraben und hat ihn dann rausgeholt und die Geiseln befreit. Das ja, wollen die natürlich, Leute natürlich hören.
Ja, es ist Systemstabilisierung, ne? Ich meine, das eben ist der Beweis dafür, genau, dass die Exekutive funktioniert.
Aber der Punkt ist einfach, dass es so nicht immer funktioniert. Also ich habe jetzt keine Zahlen darüber, was jetzt häufiger ist, ja, ob die Polizei häufiger erfolgreich ist oder nicht, aber es gibt eben viele Meldungen, wo dann eben das Gegenteil passiert. Und gar nicht mal so politisch gesehen, kann ich vielleicht mal eine Seite empfehlen, wo man immer solche funktioniert alles nicht Meldungen gibt, das ist FARC.com, das ist eigentlich eher so eine, also ich will nicht sagen Satire-Site, aber die sammeln eben so Meldungen, ja, wie eine Fußballmannschaft ist zum Beispiel passiert, da sind alle 11 Leute von der einen Mannschaft sind von einem Blitz umgelegt worden und die gegenüberliegende Mannschaft, solche Sachen passieren halt auch. Ja, das gibt's dann vielleicht irgendwie auch mal im Spiegel erwähnt. Also diese Art von Meldung gibt's zum Beispiel zuhauf im Internet.
Wie schreibst du FARC?
FARC, F-A-R-K.
F-A-R-K.
Ja, also.
Was halt auch noch relativ interessant ist am Internet, ist, dass man, sofern man Englisch spricht, auch in der Lage ist, sich die Perspektiven aus anderen Teilen der Welt anzugucken. Also es gibt ja seit einiger Zeit diese Site newsgoogle.com, wo halt einigermaßen vollautomatisch Presseberichte aus aller Welt automatisch zusammensortiert werden. Das heißt, da findet man dann immer diese schönen Meldungen, die Überschrift und dann die kurze Zusammenfassung mit einem Bild und darunter noch so den Link und so viel 100 weitere Artikel, die halt genau diesen Inhalt haben. Also Google sortiert halt sozusagen die Inhalte automatisch zusammen und generiert halt automatisch eine News-Site daraus. Es gibt halt für, was weiß ich, Amerika ist halt kommen, also beziehungsweise international, es gibt auch newsgoogle.de, was halt die deutschsprachigen Medien sind. Und es gibt halt auch für die ganzen anderen regionalen Medien, da kann man halt sehr schön zum Beispiel mal gucken, was eigentlich gerade so in Asien diskutiert oder was halt so die Themen sind, die gerade in Indien diskutiert werden. Weil wann guckt man schon mal sonst in die Hindustan Times?
Und ist übrigens sehr lohnenswert. Also ja, die Deutschen gucken gerne in die Neue Zürcher Zeitung, weil die halt deutschsprachig ist und auch so ein bisschen einen Blick aus dem Ausland hat. Aber wer Englisch kann, sollte das auf jeden Fall nutzen, um im Ausland zu gucken.
Also eine der Zeitungen, die ich wirklich regelmäßig und gerne lese, ist die Asia Times Online, die halt gerade diesen ganzen Bereich Irak, Indien, Pakistan-Konflikt und so weiter und so fort in der Detailtiefe covert, die man halt sonst kaum findet in europäischen Medien, wo halt einfach mal extrem überraschende Sachen teilweise drinstehen.
Ja, die sind ja auch näher dran.
Zum Beispiel halt über die israelisch-indische Nuklearkooperation und ähnliche Dinge, die man halt einfach sonst in den Mainstream-Medien einfach, also in Deutschland schon gar nicht findet. Also es ist schon so, dass man einfach mal hingehen muss und sich auch mal ein bisschen die Perspektive aus anderen Teilen der Welt schaffen muss, wenn man
nicht... Da reicht es ja bisweilen schon, irgendwie nur die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, mal zu lesen.
Genau.
Also, ja, also es gibt so ein paar sehr... Wir sollten vielleicht einfach so stichpunktmäßig ein paar Sachen mal bringen, die uns so aufgefallen sind, wo wir gedacht haben, oh, das haben wir beim Spiegel nicht gesehen. Ja, und eine Sache gerade, wo es hier um die Nuklearkooperation ging, eine Sache hatte ich zum Beispiel mal gelesen, habe auf einer chinesischen akademischen Uni-Zeitung zum Thema Weltraum. Ja, da stand dann drin, dass die Israelis ihren Spionagesatellit an Taiwan vermietet haben. Ja, für den Zeitraum, wo der über China ist. Und das sind so Sachen, wo man denkt, aha, ja. Also das sind jetzt nicht unbedingt die weltbewegenden Meldungen für den typischen deutschen irgendwie Einkaufstouristen, ja, aber das sind einfach so Meldungen, die das Weltbild erweitern, wenn man einfach sieht, ah, so ist das, ja. Oder dass Brasilien ein Weltraumprogramm hatte, ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen das erste Mal aufgefallen, als jetzt in den News war, so dass denen da halt ihr dritter Versuch explodiert ist. Also es gibt einfach so Meldungen, die man in Deutschland in den normalen Medien gar nicht mitkriegt oder erst dann, wenn es im Grunde zu spät ist. Ja, und das ist eigentlich eine Sache, die sehr befriedigend ist. Wir sollten aber auch auf die Gefahren hinweisen, wenn man anfängt.
Gibt es irgendwo vielleicht auf ccc.de eine Linkliste zu all dem, was ihr da sprecht?
Na, ich habe zumindest auf contramotion.com/sources/countries, weil man kann auch einfach auf contramotion.com gehen, eine Liste von so landesspezifischen Nachrichtenquellen, wo eben zum Beispiel die afghanischen, indischen, pakistanischen Zeitungen und so fort drin sind, wo man auf jeden Fall mal ganz schwer sein Weltbild relativieren kann, wenn man irgendetwas für objektiv hält. Heinz von Förster, um mal wieder einen Informatikbezug herzustellen, hat da gesagt, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Weil sozusagen Wahrheit ja impliziert, dass es auch Dinge gibt, die nicht wahr sind und Realität.
Es gibt vier Wahrheiten. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.
Ja, das ist diese andere Sichtweise. Aber ich glaube halt eher, es geht ja gerade darum, Realität aus Puzzlesteinen zusammenzutragen. Aber natürlich sind so globale News-Sites, selbst in Indien, ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen rumgeklickt, wird dann halt von diesem amerikanischen Fabrikarbeiter berichtet, der dann da mal quer irgendwie durch seine Kollegen geschossen hat. Das sind dann offenbar so globale Nachrichten auf einmal, dadurch, dass irgendwelche Presseagenturen gerade mal das Entertainment irgendwie durchschieben.
Der passende Satz dazu lautet, if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, ist es eine Schlagzeile.
Ja, also heute war gerade eine lustige Sache, fällt mir auf. Und zwar kam als Story, dass die Amerikaner im Irak offenbar zu wenig Gewehre ihren Soldaten mitgegeben haben. Das heißt, die haben dann so Sachen gehabt wie eine Panzer mit vier Leuten und jeder hat eine Pistole und dann haben sie zwei Gewehre. Und das ist prima, solange die im Panzer sind. Ja, aber wenn die außerhalb einen Einsatz haben, haben die halt ein Problem ohne die Gewehre, weil die anderen haben halt irgendwelche automatischen Waffen. Und was die amerikanischen Soldaten jetzt tun, ist, dass sie da die beschlagnahmten Kalaschnikows einfach abgreifen und damit rumlaufen. Und das ist ja im Grunde schon eine Meldung, die relevant ist, so für unser Bild von, wie die amerikanische Besatzung oder die friedensstiftende Maßnahmen der Amerikaner im Irak funktionieren.
Naja, vor allen Dingen ist es eine Meldung, die relevant ist für die Leute, die zumindest die US-Amerikaner, die Kinder da unten haben, also deren Kinder als Soldaten in diesem Krieg sind und die sich vielleicht immer noch einbilden, dass es denen gut geht.
Naja, da gibt es auch so viele Amerikaner nicht mehr von.
Also, sagt Spiegel Online.
Ja, also der was man schon sagen muss, man kann ziemlich viel Zeit damit verbringen, sein Weltbild mal so ein bisschen zu erweitern, natürlich. Was man dann aber auch relativ schnell sieht, sind so die Muster, die halt da hilft Google News auch relativ stark, weil wenn man halt einfach dann so 317 gleiche Artikel sieht, die halt so durch die Weltpresse gehen, dann denen ist halt okay, keine...
Ja, wir sollten sagen, woher das kommt, ne? Das ist ja kein...
Es sind halt einfach die Agenturen, die halt einfach so die Replikation erzeugen. Aber oft genug wird halt einfach irgendwie nur Stereotyp reported. Also die Leute schreiben halt natürlich auch gerne voneinander ab und so weiter und so fort. Also die Ökonomie der Nachrichtenberichterstattung schlägt da natürlich auch zu. Worauf ich nochmal gerne zurück möchte, ist dieses Thema, was wir vorhin mit dem Christopher Albrighton hatten. Diese Subjektivität versus Objektivität in den Medien. Und was mir halt aufgefallen ist, dass ich mittlerweile Medienquellen, die mir sagen, dass sie nicht objektiv sind, sondern nur die subjektive Perspektive des Schreibers darstellen, eigentlich lieber mag als Medien, die von sich behaupten, objektiv zu sein, es aber tatsächlich nicht sind. So, also wenn ich jetzt mir so hingehe und mir so angucke, so die normalen Mainstream-Medien versuchen alle den Anschein von Objektivität zu wahren, mit einigen wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Economist, der halt immer seine Meinung dazu schreibt, also da steht dann drin irgendwie, dieses Magazin vertritt seit 1847 die Meinung das. Und das tun sie dann tatsächlich auch.
Ja, ist auch ehrlich.
Das ist doch immerhin ehrlich so. Die sind halt einfach mal so die richtigen zynischen Kapitalisten. Während alle anderen in der Regel versuchen halt zu sagen, das ist halt passiert und wir wissen halt, was passiert ist. Und immer versuchen so diese Autorität da durchhängen zu lassen. Und der Reiz gerade von den alternativen Newsquellen ist halt eben, dass das häufig nicht der Fall ist. Also da gibt es auch kommerzielle News Sources, die halt... Also einer der wesentlichen, die mir einfällt, ist zum Beispiel Stratfor. Das ist so eine kommerzielle Newsgruppe, die halt von ehemaligen Geheimdienstanalysten in Amiland betrieben wird, die halt relativ Ölindustrie fokussiert.
Ehemalige Geheimdienst? Was soll das denn sein?
Na gut, also
es ist eine Militärseite, ganz ehrlich.
Nee, es ist nicht wahr.
Na, es geht hauptsächlich sag doch mal, übersetz doch mal, was der Name heißt.
Strategic Forecast.
Ja, na eben. So, wer interessiert sich für Strategie?
Na, wie gesagt, ich sag dir, die Jungs sitzen in Austin, Texas, also die sind halt Ölindustrie. Das ist halt so deren Fokus. und die machen es halt kommerziell, die haben halt auch ihren Bias da immer drin und den schreiben sie halt auch einfach rein. Und ich bin mittlerweile da angekommen zu sagen, okay, ich hab's echt lieber, wenn mir die Leute sagen, was ihre Meinung ist, weil dann kann ich mit dem, was sie schreiben, wesentlich mehr anfangen, als mit so einem objektiv tunenden, aber letzten Endes auch irgendwie vorbelasteten Reporting.
Ja, aber bekommst du dann nicht irgendwann das Problem, dass du vor lauter Meinung vielleicht überhaupt nicht mehr die einfach die nackten Fakten erkennen kannst?
Ja, aber so ist es doch im Spiegel. Hör mal, die ganzen Leute, die den Spiegel lesen, glaubst du, einer von denen könnte dir so auf Anhieb sagen, das ist hier aber die Meinung?
Also ich meine, wenn ich den Spiegelartikel lese, muss ich als erstes gucken, wer hat dir den geschrieben. Mhm. So, dann muss ich gucken, ob da jetzt gerade irgendwie der BND-Kontaktmann als Autor drunter steht, damit ich weiß, das ist jetzt eine Publikation vom BND oder ob jetzt irgendwie da gerade der Kontaktmann zu dieser oder jener...
Wie heißt der Kontaktmann zum BND, damit wir es alle wissen?
Könnten wir dir sagen, aber dann müssten wir dich erschießen.
Ja, kein Problem. Ich werde eh bald erschossen.
Aber also ich kann ja mal anonymisiert eine Geschichte, die ich von einem Mitarbeiter des Spiegel gehört habe, der hatte mal etwas veröffentlicht dann klingelte, also auf Spiegel Online veröffentlicht, ein Dokument mit zu einem Artikel dazu und dann klingelte Minuten später das Telefon und ein sehr hochrangiger Mitarbeiter der Chefredaktion war sozusagen am Telefon, der darauf drängt, dass dieses Dokument sofort entfernt wird. Man sei gerade in schwierigen Verhandlungen mit dem Bundesnachrichtendienst über dieses und jenes und würde da exklusiv Sachen bekommen, aber dazu sei es eben nicht hilfreich, wenn da irgendwie Dokumente internas veröffentlicht würden und so fort. Und er meinte, was daran so erstaunlich ist, ist, dass es so offen mittlerweile läuft. Früher war es so, das war so ganz dezent, die Rechtsabteilung hat angerufen, da sind rechtliche Bedenken aufgetaucht, ob nicht eventuell da jemand irgendwie klagen könnte gegen diese oder jene Veröffentlichung. Und dann hat man das halt so dezent, erstmal so, weißt du, da gab es so einen Schimmer. Und heute ruft da einfach einer an und sagt, ey, ich sitze hier mit dem BND, das geht nicht, weg damit, tschüss. So. Und also, dass es so offen ist. So, und das ist schon ein bisschen die Qualität und deswegen, ich meine, dem Spiegel oder auch anderen, man kann da irgendwie viel darüber rätselraten, was da sozusagen die Meinung ist, die dahinter ist, aber die Auswahl macht es natürlich und die menschliche Aufmerksamkeit hat ja nun mal nur irgendwie ein begrenztes Fassungsvermögen und ob unser Hirn dann wirklich so gut damit beschäftigt ist, sich mit irgendwie den sexuellen Vorlieben des Präsidenten zu beschäftigen oder mit anderen Dingen, das muss ja jeder selbst entscheiden, siehe Wake the Dog, also das ist ja dann doch der Film, wie es eigentlich läuft. So.
Also,
um den mal zu empfehlen.
Ja, genau, den müssen wir tatsächlich mal wieder empfehlen. Also dein Argument ist ja, dass die Medien tatsächlich die Fakten berichten, aber eigentlich ist es ja nicht der Fall.
Nein, nicht, dass sie tatsächlich die Fakten berichten, sondern ich habe immer die Befürchtung, dass wenn mir jemand zu viel Meinung aufdrückt, oder wenn ich hingehe und zulasse, dass mir jemand seine Meinung aufdrückt, dann laufe ich auch immer ein bisschen Gefahr, dass ich zulasse, dass er mir vielleicht auch verfälschte Fakten.
Aber dann möchtest du es doch lieber wissen, oder?
Ja, wenn aber, er sagt, er verfälscht sie, okay, aber der sagt sie nicht.
Nee, ich meine, aber du musst ja sowieso immer davon ausgehen, dass die Sachen verfälscht sind.
Ja, klar, aber ich meine, du brauchst dir hier nur pakistanische und indische Seiten gerade anzugucken. Natürlich können die sich gerade auch auf der Berichterstattungsebene nicht leiden und berichten das jeweils Schlimmste dem anderen zugeschrieben. Also völlig klar und entsprechend ist natürlich jede Zeitung eines Landes spiegelt natürlich auch ein bisschen den Kulturkreis wider. Das ist ja auch gut so. Man muss es halt nur sozusagen im Kopf haben, dass man...
Aber es ist richtig, das ist ein ernstzunehmender Bedenken gegen das sich selbst informieren, dass man irgendwann, wenn man zu viele Quellen konsultiert, anfängt eben nur noch die Stories für glaubhaft zu halten oder rauszusuchen, die sich eh mit dem eigenen Weltbild decken.
Ja, nimm zum Beispiel ein schönes Beispiel ist doch Indie Media. Auf Indie Media lese ich 150 Mal das Wort Bullen, ja, anstelle von Polizei. Ja,
aber was und ist daran ein schönes Beispiel? Warte doch mal.
Und warte mal. Natürlich ist Indie Media kein schönes Beispiel, das ist richtig. Aber ich lese beispielsweise 150 Mal das Wort Bullen. Das macht mit mir, wenn ich denn einen weniger gefestigten Charakter habe, führt es dazu, dass ich grundsätzlich jeglichen Polizisten als Bullen und somit als verachtenswert ansehe. Das kann aber auch nicht Sinn der Sache sein. Man muss da durchaus
Distanz schon wahren. Ja gut, ich meine, Indie Media ist nun tatsächlich irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie unabhängige Berichterstattung halt einfach grob entgleisen kann.
Ja.
So muss man halt einfach mal so sagen. Indie Media am Anfang, also die amerikanischen Indie Media Ansätze, die waren gut. Da ist tatsächlich auch eine Menge interessante Sachen gelaufen. Irgendwann wurde das doch zu einem Sprachrohr von einer bestimmten Szene und mit entsprechendem Sprachgebrauch. So ist jetzt einfach mittlerweile Interim Online. Und da kann man einfach irgendwie, das kann man einfach gut ignorieren. So, also ist ja denn, man braucht gerade Live-Berichterstattung vom 1. Mai, dann geht man halt da gezielt hin und holt sich die da, aber das war dann auch schon. So.
Übrigens nur Indie Media Deutschland, also es kann durchaus interessant sein, sich zum Beispiel Indie Media Spanien anzugucken, da gab es sehr interessante Berichte über Sachen, die hier einfach auch nicht in den Medien waren. Ja? Die Bevölkerung hat sich da in weiten Teilen des Landes aufgelehnt gegen den Präsidenten von einer Weile.
Und das war im Grunde da sehr gut zu haben. Also Indymedia Deutschland ist so ein bisschen entgleist, Indymedia insgesamt hat nachgelassen. Aber das ist auch wichtig, wenn wir schon anfangen, uns externe, also nicht Mainstream-Quellen zu suchen, dann impliziert es auch eine gewisse Dynamik. Da muss ich dann auch in der Lage sein, irgendwann zu sagen, okay, also diese Quelle ist jetzt verkommen, ja, suche ich mir eine andere. Das Gute ist, es gibt sehr viele Quellen. Also man muss nicht nur am Anfang, sondern ständig Arbeit und Zeit investieren, um sich da gute Sachen rauszupopeln. Und ich möchte den Gedanken noch kurz zu Ende führen. Es ist wirklich gefährlich, wenn man anfängt, sich praktisch nur noch die Meldungen rauszusuchen, die eh dem eigenen Weltbild entsprechen. Ja, dass man das kann auch in eine verschwörungstheoretische Angelegenheit entgleisen, dass die Leute dann irgendwie sagen, okay, also das habe ich ja schon immer gesagt und hier steht's und da hinten steht's auch. Und das ist einfach so, wenn ich nach einer speziellen Idee oder nach irgendeinem, ob es jetzt tatsächlich Fakten sind oder nicht, ja, nach irgendwas suche, im Internet werde ich irgendjemanden finden, der das mal irgendwann geschrieben hat. Also man, das ist nicht alles wahr, was im Internet steht, auf keinen Fall, aber es ist trotzdem gut, sein Weltbild zu erweitern.
Ja, plus, ich meine, damit hast du im Grunde aber nicht viel Kontrast jetzt erstmal zu normalen Medien. Ich meine, es war früher auch schon so, dass derjenige, der halt die ganze Zeit glauben wollte, dass die Welt aus Verbrechern besteht, der hat halt XY Zimmermann geguckt und den entsprechenden Schund bei Reader's Digest gelesen. Und derjenige, der glauben will, dass Osama Bin Laden das World Trade Center in Luft gesprengt hat, der glaubt halt Herrn Bush. Und ich meine, jede Information ist so viel wert wie die Quelle. So, und ich meine, wenn man keine Quellenbewertung durchführen kann, aber das können ja nun allmählich auch einige. Also ich sehe die Gefahr, die du da malst, einfach mal nicht so, sondern ich glaube, die Gefahr viel größer ist, dass irgendwie man da sich nicht mehr bemüht, irgendwie objektive Fakten und anderes zu trennen. Auf der anderen Seite, ich meine, klar kann ich jetzt wie Frank sagen, ist cool, die Leute bei der Erdölindustrie, die sagen halt, dass sie Arschlöcher sind. Und deswegen weiß man wenigstens irgendwie, wo ihre Interessen sind und wie ihre Nachrichten gefärbt sind. Aber auf der anderen Seite möchte ich es auch nicht missen mit einer, sag mal, kulturellen, ganz anderen Betrachtungsweise von Indern, Pakistanis oder was auch immer, mir die Scheiße anzugucken.
Klar, du brauchst halt beides.
Klar. Ja,
und übrigens, also deswegen, die Kabul Times ist richtig empfehlenswert. Die haben einige
Was halt wichtig ist, das habe ich bei Kontra Bush auch ein bisschen versucht teilweise, dass man da eben ein bisschen einschätzt, wo die religiös teilweise zum Beispiel so stehen. In Deutschland hat man ja auch so Zeitungen, da hatten wir doch mal diesen Herrn Dings da in der Augsburger Allgemeinen Dings da, und da musste man dann auch erstmal gucken, ja, ja. Da war auch diese Geschichte, da weißt du denn, wie man, ist das ein katholisches Nest? Und da muss man dann auch in seinem evangelisch geprägten irgendwie preußischen Glaubenssystem erstmal ein bisschen relativieren, was ja, da so steht.
Ich bekomme regelmäßig und ohne, dass ich das überhaupt irgendwann mal verlangt hätte, ganz im Gegenteil, ich habe angerufen und darum gebeten, dass man es unterlässt. Ich bekomme nichtsdestotrotz regelmäßig den Rheinischen Merkur zugeschickt. Das ist eine Wochenzeitung.
Oh, ein Kampfblatt.
Da wird's dir aber ganz, ganz anders. Also das ist dann auch schon, ich sag mal, eine andere Sicht der Dinge, die man überhaupt nicht in seinem Leben haben möchte.
Was von mir so? Ich habe da
das ist, ja, so.
Das ist so kochgläubig, sagen wir mal so.
Ja, das ist so, ja, Roland Koch, ne? Also ja, das ist so, also christlich-konservativ, aber nicht christlich-konservativ. Also ich kenne genug christlich-konservative Menschen, die durchaus vernünftig sind. Aber das ist wirklich so schon ganz hart an der Grenze zu christlich-konservativen Kampfblatt.
Ja, die Fundis.
Also, ja, aber ganz, ganz unangenehm streckenweise. Eine Wochenzeitschrift.
Wow. Okay. Also wenn ich mal afghandaily.com, die Afghanistan Times, empfehlen kann, beispielsweise auf der Titelseite einmal Herr Bush, Total Victory, Only Option in War on Terror. Und dann für die Afghanis ist natürlich Bin Laden gerade in Pakistan. Nein, das ist super. Der Bin Laden, der wird von den verschiedenen Ländern, also den Zeitungen in den verschiedenen Ländern, immer so rumgeschoben. Der ist dann jeweils, der versteckt sich gerade bei dem, den man nicht leiden kann. Mhm. Und das ist also so herrlich, wie der Mann rumgeschoben wird. Wirklich wie so ein schwarzer Peter. Er ist ja nur nicht so schwarz.
Das ist wie mit Massenvernichtungswaffen. Die sind jetzt nämlich auch gerade die neueste Meldung. Nicht in Syrien, sondern im Libanon.
Habt ihr mitbekommen, dass das Auswärtige Amt mittlerweile Außenpolitik überreicht? Reisewarnungen auf der Homepage betreibt.
Aber schon lange.
Schon lange.
Ja, das war mir gar nicht klar. Ich habe das vor kurzem erst mitbekommen, dass obwohl in Kuba überhaupt keine Probleme sind, vor Kuba-Reisen gewarnt wird, weil die Bundesregierung gerade mit Kuba Probleme hat.
Na, wenn man versehentlich in Guantanamo Bay landet, kann es auch echt unangenehm
das
werden.
Das ist nicht ich Kuba. Sag dir an
diese also die Sache mit Kuba, ich meine, die Sache mit Kuba zum Beispiel, da gibt es auch noch den interessanten Hintergrund, warum die Bundesregierung gerade Probleme mit Kuba hat. Das liegt nämlich eigentlich nur daran, dass der spanische Ministerpräsident Aznar eigentlich ein Problem mit Kuba hat, weil irgendwie sein großer Onkel Bush irgendwie ihm meinte, dass es vielleicht auch besser wäre, wenn er ein Problem mit Kuba hat. Mhm. Und Spanien drängt halt.
Die bilateralen politischen Beziehungen haben in jüngster Zeit eine spürbare Dynamisierung erfahren.
Das ist ja ein toller Satz. Wer schreibt das denn?
Das heißt so viel wie jetzt geht's los. Schreibt das, ja.
Dynamisierung oder Dynamitisierung? Ja,
die spanische Regierung tut halt in der EU alles, um halt sozusagen die Beziehung zu Kuba zu verschlechtern.
Du meinst die Interessen der USA durchzusetzen?
So könnte man es formulieren. Also gut, ich meine, es gab da natürlich auch noch so ein paar Menschenrechtsprobleme, aber die gibt es ja woanders auch. Also insofern.
Ja, du meinst ja, diese orangen Schlafanzüge, aber du sagtest gerade, das ist nicht Kuba. Das
Guantanamo Bay liegt auf Kuba, aber das ist ja nun nicht Kuba, ne?
Also, nee, ja, was für ein Staatsgebiet ist es denn?
Das, ich weiß nicht, gibt es für rechtsfreien Raum irgendeine Staatsbezeichnung?
Nein,
das
ist nicht USA. Naja, es ist ja gepachtet.
Nee, ja. Es geht zurück, habe ich heute nochmal nachgeguckt, es geht zurück ursprünglich auf Kriege zwischen Amerika und Kuba 1889. Da gab es einen Vertrag, ein Unabhängigkeitsvertrag mit Kuba, das war noch weit vor Fidel Castro, wo unter anderem eben drin stand, dass die Marines jederzeit einmarschieren dürfen und auch eine ständige Basis auf dem Grund und Boden von Kuba behalten. Und das war damals schon Guantanamo Bay und heute haben sie wohl einen Leasingvertrag gemacht und zahlen da auch tatsächlich Miete. Wie viel das ist
weiß aber keiner.
Das ist echt unglaublich. So nee, also was ja auch absurd ist, gerade über Guantanamo Bay kam heute eine schöne Meldung, dass die da den Drahtzaun offenbar gerade austauschen gegen Betonwände. Also die expandieren gerade und haben auch unter anderem einen Courtroom angebaut, also damit sie schnell Leute da verurteilen können, weil da gibt es ja jetzt gesetzliche Basis für, dass man mit einem Militärgericht Leute mal eben hinrichten kann und dazu brauchen sie natürlich einen Raum, der ist gerade gebaut worden.
Wissenswertes über Guantanamo Bay, Kuba. Das Wissen wurde präsentiert vom Chaos Radio 85 auf Fritz. Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt's das Chaos Radio. Nur nicht nächsten letzten Mittwoch im Monat, weil nächsten letzten Mittwoch im Monat, da sind wir im Flaming und senden da aus dem Flaming. Wann es also Chaos Radio 86 gibt, ist noch nicht hundertprozentig sicher.
Diskutieren wir gerade mit der
Redaktion. Das diskutieren wir gerade mit der zuständigen Redaktion und werden das dann früh genug bekannt geben. Was wir allerdings wissen ist, dass es jetzt den Night Flight mit Martin Petersdorf gibt. Der steht draußen schon in den Startlöchern. Was möchtest du denn noch, Andreas?
Ja, ich wollte nur einen Hinweis geben, dass ich nicht Andreas heiße und das interessierte natürlich auf chaosradio.ccc.de oder schlicht ccc.de und dann den Links folgen auch die Informationen zur nächsten Sendung und ich natürlich. Euch, ja, naja, das kann man ja ruhig sagen. Und wir werden sicherlich auch noch ein paar Links zu dem, was wir hier erzählt haben, hinterher schicken auf der entsprechenden Seite.
Eine Sache sollten wir noch sagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir eine Mailingliste haben, die ist CCC intern. Also nicht, dass jetzt 100 Millionen Leute da aufschlagen und sagen, sie möchten da ganz subscribed werden. Also macht euch selber so eine Mailingliste.
Keine CCC intern Mailingliste.
Nein, also die ist, wie soll ich sagen, die existiert nicht. Nein, macht euch eure eigenen Mailinglisten, denkt für euch selbst. Ja, wir denken nicht für euch, wir wollen auch nicht für euch denken. Ihr müsst da schon selber ran.
Vielen Dank. Im Studio verabschieden sich Felix, Frank und Andi. Außerdem Hannes, vielen Dank, dass du hier warst. Von der Uni in Regensburg, Professor für IT-Sicherheitsmanagement und einer der Initiatoren oder der Initiator von JAP.
Ursprünglich war ich mal der Initiator von JAP, aber heute höre ich das natürlich nicht mehr so gern, weil ja so viele, viele andere Leute da mitmachen. Inzwischen sind es ungefähr 30, alle zählt, die jemals mitgemacht haben.
Vielen Dank, dass du hier warst und falls ihr Hörenden euch JAP runterladen wollt, dann tut ihr das bitte unter www.anon-online.de. Und jetzt aber Nightflight mit Martin Petersdorf. Tschüss, sagt Holger Klein.
Fritz. Night Flight.